Handlungsfrei, der Podcast über alles und nichts.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast zu Besuch, wie immer, und der Gast stellt sich jetzt einmal vor.
Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Ich bin Karl, 22 Jahre alt und studiere Wirtschaftsinformatik.
Ja, Karl und ich kennen uns noch gar nicht so lange. Ich glaube eigentlich, wann war das? Wir haben uns auf irgendeiner Party von gemeinsamen Freunden kennengelernt vor... Ja. Zwei Monate so oder so.
Her, ja. Dieses ist auf jeden Fall war es noch.
Genau,
ja.
Es war noch so in der Zeit, wo es noch Partys gab, vor Corona. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass du mir an dem Abend in einem relativ betrunkenen Zustand eine Theorie präsentiert hast, die zu unserem Thema passt, beziehungsweise die dazu geführt hat, dass wir über dieses Thema miteinander reden. Und zwar ist unser Thema heute Alkohol, ein sehr schönes Thema. Ich weiß nicht, ob du mit der Theorie anfangen willst.
Ja, die Theorie, die fand ich ziemlich interessant. Die habe ich mal in einem Zeitartikel gelesen. Und ich finde, die passt super, um anderen Menschen, die wenig Alkohol konsumieren, zum Alkoholtrinken aufzufordern.
Da war ich natürlich dankbares Publikum, ja.
Es war, glaube ich, gar nicht an dich gerichtet zuerst, aber ja, genau. Und zwar geht es darum, dass Alkohol die Entstehung der Zivilisation beeinflusst oder sogar verursacht hat. Das ist natürlich schwierig. Ich muss auch mittlerweile sagen, ein bisschen habe ich dazu geforscht. Die wissenschaftliche Evidenz ist nicht komplett gegeben, aber es gibt durchaus Anzeichen dafür.
Ja, ich glaube, du musst es ein bisschen genauer erklären, weil ich habe dann danach auch noch was dazu gelesen. Mhm. Und ich habe nur gelesen, dass es irgendwie die Theorie gibt, dass die Leute angefangen haben, Getreide und Früchte anzubauen, nicht um sich davon zu ernähren, sondern hauptsächlich um daraus alkoholhaltige Getränke herzustellen. Und dann gibt es irgendwie auch noch Theorien, dass so die ersten Gebäude oder so ja, Lager, die die Leute gebaut haben, hauptsächlich dazu gedient haben, um halt Alkohol zu lagern.
Genau, also ich glaube, es gab so eine im Nahen Osten, so eine der ersten zivilisationstechnischen Siedlungen, die man so entdeckt hat. Und da wurde halt wirklich anhand verschiedener Methoden, die jetzt auch wahrscheinlich ich nicht genau benennen kann, auf jeden Fall, es hat sich relativ professionell angehört, dass wirklich auch, glaube ich, durch Kot von irgendwelchen Ratten und so, wurde wirklich nachgewiesen, dass da ziemlich, so also ein Urweizen war das ja, der dann tatsächlich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die darauf gekommen sind, dass sie das wirklich konsumieren. Auf jeden Fall wurde er nicht fürs Brotbacken oder sonstiges, sondern wirklich für ein Urbier hergestellt. Mhm. Und das wurde dann auch begründet, dass andere Tiere sich auch berauschen, aber auch, dass wirklich die ersten größeren Zivilisationen vom, also nicht mehr dieses Nomadentum, dieses Jäger und Sammler, sondern wirklich größere Gruppen, weil das anders gar nicht gestemmt werden könnte. Es waren wirklich teilweise ziemlich große Siedlungen, wirklich die ersten Gebäude, Lagerstätten. Die wurden auch wirklich nicht zum Schlafen, sondern wirklich als Lager. Und dann gab es wohl Gruppenbesäufnisse irgendwie, die dann zu den ersten größeren Menschenansammlungen geführt haben. Und dass es auch dadurch erst funktioniert hat, dass sich größere Menschenansammlungen überhaupt erst miteinander anfreunden konnten, sage ich mal.
Okay. Okay, das heißt, das Ganze, unsere Gesellschaft beruht quasi auf Partys, ja?
Auf Rauschzustände okay. Vielleicht, so könnte man es sagen,
ja. Ja, also wie viel an dieser Theorie jetzt wirklich dran ist oder nicht, können wir, glaube ich, beide nicht so hundertprozentig beurteilen. Aber auf jeden Fall war das so als erstes Partygespräch ganz lustig.
Das auf jeden Fall.
Und vor allem, wenn man dann selber schon so ein bisschen was Intus hat und dann auch nicht mehr ganz so toll argumentieren kann.
Man denkt aber, es wäre sehr toll.
Genau, also man kann auf jeden Fall... hat man ein anderes Gesprächsthema als so dieses übliche und was machst du so Smalltalk-Ding.
Ja, das stimmt.
Und man bleibt auf jeden Fall in Erinnerung, wenn man mit so einer Theorie anfängt. Genau. Ja, und irgendwie dachten wir, das Thema an sich eignet sich ganz gut für so einen Podcast, weil man das unter verschiedensten Gesichtspunkten beleuchten kann. Ja. Und ich habe erst gedacht, ich kann dazu gar nichts beitragen, weil ich selber, also ich trinke Alkohol, aber nicht besonders viel und nicht besonders häufig und ich war auch noch nie richtig betrunken, glaube ich, in
noch
meinem Leben.
Noch nie richtig betrunken?
Nein.
Das ist natürlich wiederum krass.
Genau.
Du hast einiges verpasst. Also, okay.
Ja, das haben mir schon viele gesagt. Und ich lerne auch immer wieder Leute kennen, die sich dann in den Kopf setzen, dass sie die Ersten sind, die es schaffen, dass ich mal betrunken bin. Das hat aber bisher noch niemand geschafft.
Okay. Das ist eine krasse Aufgabe eigentlich.
Ja, aber ich, also ich, bei mir ist es einfach so, ich finde das grundsätzlich überhaupt nicht schlimm, wenn Leute betrunken sind. Das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Aber ich erreiche halt dadurch, dass ich auch nicht so viel trinke, relativ schnell so einen Punkt, wo ich merke, es setzt eine Wirkung ein. Und das finde ich so unangenehm, okay, dass ich dann gar nicht weiter trinken kann. Also selbst wenn ich sagen würde, mir ist jetzt heute Abend mal alles egal.
Mhm. Selbst dann, was ist für uns daran unangenehm?
Ich kann das nicht beschreiben. Dieses
blaue Gefühl im Magen oder dass du merkst, ich verliere langsam die Kontrolle, jetzt sollte ich lieber...
Ich glaube eher das. Okay. Ich glaube, es ist eher so ein bisschen so dieses Kontrollverlust-Ding. Mhm. Und es ist so ein unangenehmes Gefühl im Kopf irgendwie. Okay. Also ich kann das gar nicht so genau wiedergeben. Aber ich glaube, das hat bei mir viel damit zu tun, dass ich halt am Anfang, so als ich so in das Alter gekommen bin, in dem man dann offiziell was trinken darf, da war ich halt irgendwie total anti. Da habe ich gesagt, ich trinke gar nichts und auf gar keinen Fall, bevor ich 16 bin. Ja. Ne? Ich wollte nicht zu den anderen gehören, die das halt dann irgendwie mit 14 schon ausgereizt haben.
Ja, okay.
Und
wie kam das, diese Einstellung? Wie ist die? Von deinen Eltern rübergeschwappt?
Nee, nee. Also meine Eltern waren da jetzt nicht irgendwie streng oder so. Und die haben mich da jetzt nicht irgendwie groß beeinflusst. Ich glaube, das war so ein bisschen dadurch, dass ich schon bei meiner Schwester, die 2 Jahre älter ist als ich, halt mitbekommen habe, dass bei denen so diese 16. Geburtstage in ihrer Klasse und so, die sind immer völlig eskaliert. Also da gab es regelmäßig Geschichten von der Gastgeber musste ins Krankenhaus und Magen auspumpen und was weiß ich nicht alles. Und irgendwie fand ich das furchtbar einfach so in dem Alter. Und ich habe gesagt, so nee, auf gar keinen Fall. Und ich war auch allgemein so als Teenie immer so ein bisschen drauf aus, so anders zu sein als die anderen irgendwie. Keine Ahnung, man hat ja manchmal so eine rebellische Phase irgendwie. Okay. Und,
also deine rebellische Phase bestand eigentlich darin, vernünftig zu sein.
Genau.
Sich vom gemeinen, dummen Pöbel abzuheben irgendwo.
Ja, so ein bisschen. Ja, und dann gab es 2 Sachen, die mich dann total davon abgeschreckt haben. Das war einmal auf einer Klassenfahrt, das war in der 10. Klasse, das war quasi unsere erste richtig große Klassenfahrt, die wir gemacht haben. Da waren wir in Holland in so einem Bungalowpark und waren halt immer mit 6 Leuten in einem Bungalow. Mhm. Und ich war da halt mit ein paar Freundinnen und irgendwie war eine Freundin von mir dabei, die auch immer so eine super vernünftige war. Und die hat sich aber irgendwie an dem einen Abend von den anderen Mädels halt voll mitreißen lassen und hat... Ich glaube, sogar auch zum ersten Mal in ihrem Leben überhaupt was getrunken und dann halt direkt so richtig viel. Und ich habe das gar nicht so mitbekommen, weil ich bei anderen Leuten im Bungalow war, weil eine andere Freundin irgendwie ihren Geburtstag gefeiert hat. Und ich kam dann halt irgendwann zurück und dann ging es halt dieser Freundin sehr, sehr schlecht. Also die hat wirklich sich die ganze Nacht über übergeben. Ja,
super.
Und ich hätte eigentlich mit ihr in einem Zimmer geschlafen. Und das war dann aber klar, das geht nicht, weil der geht's richtig schlecht. Und dann habe ich irgendwie mich aufs Sofa verzogen in diesem Wohnzimmer, was wir da hatten. Und wir hatten zum Glück eine in unserer Klasse, die auch mit uns in dem Bungalow war. Die hatte 2 ältere Brüder und war auch irgendwie schon 2-mal sitzen geblieben. Also die war ein bisschen älter als wir anderen. Und die war da halt schon völlig abgehärtet. Die hatte schon alles erlebt. Und die hat sich dann zu dieser Freundin gesetzt und hat irgendwie den Eimer ausgeleert und geguckt, dass es sehr gut geht. Und gleichzeitig durften wir natürlich nicht... Also wir durften ja eigentlich offiziell uns nicht betrinken auf dieser Klassenfahrt.
Das war eine Klassenfahrt, ja, okay.
Genau,
das,
wir waren alle so... Ich war die Jüngste in der Klasse, ich war 15. Die anderen waren alle schon 16. Mhm. Aber es durfte halt kein Lehrer mitkriegen, was da passiert war.
Ja.
Und dann mussten wir uns halt irgendwie auf der einen Seite um sie kümmern. Ich habe mir natürlich auch total Sorgen gemacht, ne? Weil du weißt ja nie, wie es demjenigen dann auch am nächsten Tag so geht.
Wenn man noch keine Erfahrung damit hat, aber das ist dann
genau,
schwierig.
Genau, und dann mussten wir das halt gleichzeitig alles noch vor unseren Lehrern verstecken, weil sie sonst halt nach Hause geschickt worden wäre und so.
Genau, und das schlechte Gewissen hat, passiert da jetzt wirklich was? Sollten wir den Lehrern doch nicht verschweigen oder so?
Ja, so genau. Genau. Ja. Und gleichzeitig war es für sie auch total schlimm, weil sie... Also für sie war es natürlich auch einfach alles super peinlich.
Ja,
ne? So, ne? Und auch am nächsten Tag, als es ihr dann zwar eigentlich wieder ganz gut ging, aber es hatte sich natürlich auch so ein bisschen rumgesprochen, die aus den anderen Bungalows wussten das auch. Und ich glaube, sie hat sich einfach total schlimm gefühlt. Und das war für mich so ein Moment, in dem ich mir gedacht habe, ich möchte auf gar keinen Fall jemals diejenige sein, die sowas auf der Seite dann erlebt.
Das ist irgendwie verständlich. Ja.
Genau, das war das eine. Und dann weiß ich noch, dass... bei unseren, wir haben dann so Vor-Abi-Partys gemacht, um halt ein bisschen Geld für unseren Abi-Ball zu verdienen. Und da gab es auch eine, wo dann irgendwie das Motto so irgendwas mit Strand war. Und da war dann halt so richtig Eimersaufen wie auf Mallorca. Und ich weiß noch, dass ich ein bisschen später kam zu dieser Party und da waren halt Freunde von mir, von denen ich das auch überhaupt nicht erwartet hätte, die mir dann halt mit so Eimern entgegenkamen. Und ich fand das irgendwie, ich habe gedacht, boah, ihr seid so, ich fand das auch so primitiv irgendwie, so dieses, wir knallen uns jetzt hier ganz viel Alkohol in den Kopf.
Das ist allgemein keine schlechte Idee, wenn man zu spät zu einer Party kommt, wenn man schon den Zustand, wo die anderen sind, verpasst hat. und muss eigentlich gemeinsam dahin fließen. Sonst hat man genau dieses Problem, dass man denkt, was ist mit den anderen gerade los? Das ist nicht mein Ding.
Und ich kann mich dann noch daran erinnern, dass ich dann halt auch so ein bisschen arrogant, glaube ich, irgendwie an dem Abend dann so herablassend auf diese anderen runtergeguckt habe, die sich da so zugeschüttet haben. Und ich saß dann halt irgendwie mit einem Kumpel zusammen den ganzen Tag am Eingang und wir haben halt irgendwie Tickets kontrolliert und so und hatten halt mit der ganzen Sache dann nicht viel zu tun. Und da weiß ich auch noch, dass ich an dem Abend nach Hause gegangen bin und mir so gedacht habe, so, boah, dieses ganze Saufen, das war einfach für mich so ein Punkt zu sagen, ich nicht. Und dann habe ich halt wirklich eine ganze Zeit lang echt irgendwie gar nichts getrunken. Ja, und dann habe ich angefangen zu studieren und dann, klar, geht man dann auf Partys und irgendwie will man dann halt auch nicht, wenn man neue Leute kennenlernt, irgendwie direkt komisch sein. Und man muss sich ja auch irgendwie schon immer so ein bisschen rechtfertigen. Und gerade als Frau kommt dann auch immer die Frage, ob man schwanger ist oder so. Ne? Und hat man dann auch einfach nicht immer Bock drauf. Und dann habe ich manchmal einfach gesagt, okay, komm, ich trinke jetzt hier irgendwie ein Bier oder einen Wein, damit die anderen nicht reden, aber ich will mich auch nicht betrinken. Und solche Phasen habe ich halt zwischendurch bis heute immer wieder mal, dass ich mir so denke, ich möchte jetzt eigentlich nichts trinken und das dann meistens auch relativ konsequent durchziehe, weil die Leute, also meine jetzigen Freunde, die kennen mich ja, die wissen, dass ich so bin, die wissen auch, dass es dann nicht heißt, dass ich schwanger bin. aber es gibt schon manchmal Momente, wo man dann so aus Gruppenzwang irgendwie dann trotzdem...
Das ist natürlich echt traurig dann, ne? Ja. Wenn man wirklich nur deswegen etwas trinkt, um blöde Kommentare vorzubeugen, dass man sich vielleicht so einen alkoholfreien Cocktail bestellen und dann so tun, als würde man gerade mit...
Ja, das habe ich auch schon gemacht. Oder dann habe ich gesagt, in mir wäre irgendwie schlecht oder ich müsste Antibiotika nehmen oder so. Also das ist eigentlich echt bescheuert, wenn ich so drauf zurückgucke, dass man dann irgendwie doch oft das Selbstbewusstsein nicht hat, um zu sagen, so, ich trinke jetzt einfach nichts. Und eigentlich ist es auch so, dass die Leute, die mich ein bisschen besser kennen, halt auch wissen, dass es nicht heißt, dass ich irgendwie eine Spaßbremse bin. Und ich kann genauso gut lange feiern gehen, wenn ich nichts getrunken habe.
Ist das wirklich so?
Ja,
tatsächlich. Wie hältst du das denn durch?
Also ich halte das sogar tatsächlich besser durch als mit Alkohol.
Okay.
Weil ich von Alkohol halt auch immer so ein bisschen müde werde. Ja. Und dadurch, dass ich einfach auch nicht viel vertrage, geht das dann halt bei mir ziemlich schnell. So. Ja, und dann sitze ich da vielleicht schon um 12 und will gar nicht mehr mitkommen zum Feiern, weil ich halt schon müde bin durch das eine Bier, was ich getrunken habe. Aber wir hatten das tatsächlich vor ein paar Monaten erst, das war im Januar, da hatten zwei Freunde von mir irgendwie so als Neujahrsvorsatzgeschichte sich irgendwie vorgenommen, den ganzen Januar über nichts zu trinken.
Hatte ich auch gemacht.
Ja? Hast du durchgezogen?
Nein. Irgendwann kam mir das dumm vor.
Also die beiden haben es tatsächlich durchgezogen, wobei der eine dann irgendwie Anfang Februar direkt in den Skiurlaub gefahren ist und dann, glaube ich, dann sehr das wieder ausgeglichen hat innerhalb von wenigen Tagen. Aber auf jeden Fall waren wir in der Zeit dann irgendwie auch einmal feiern mit einer größeren Gruppe. Und dann habe ich halt gesagt, okay, wenn ihr zwei jetzt nichts trinkt, dann trinke ich halt auch nichts. So, dann sind wir halt drei Leute, die nüchtern sind. Und wir waren uns halt echt erst so ein bisschen unsicher, wie das wird, aber wir haben alle drei bis zum Schluss da mitgefeiert. Okay. Und,
kann man so richtig tanzen, wenn man komplett nüchtern ist?
Ja, ich schon. Also für mich ist das halt relativ normal inzwischen. Ja, so. Ich bin halt oft auch die Einzige, die nüchtern ist. Und ich glaube, wenn man das nicht weiß, dann merkt man das vielleicht auch gar nicht.
Das kann gut sein, wenn man sich dran gewöhnt hat. Ich glaube, wenn man jetzt von einer anderen Richtung kommt und eigentlich immer besoffen mehr oder angetrunken irgendwo ist, dann ist es, glaube ich, schwer, sich dahin zu entwickeln, dass man nicht mehr, oder dass man auch immer nüchtern ist und dann gar nicht weiß, was man da zu tun hat.
Ja,
Das mir auch ganz komisch vorkommt. Und es war ja auch zumindest am Anfang immer so ein bisschen Selbstbewusstsein tanken, so auf der Tanzfläche, so als 14-, 15-jähriger Mensch oder so.
Ja, okay.
Wenn man gar nicht weiß, was da los ist.
Ja, ich glaube, es kommt halt auch immer so ein bisschen drauf an, in welcher Situation man ist. Also an dem Abend jetzt zum Beispiel waren wir halt mit einer Gruppe unterwegs, die halt öfter mal zusammen feiern geht. Also wir waren halt schon total oft zusammen unterwegs und da hat man dann halt auch nicht mehr so diese Hemmungen, so sehe ich irgendwie dämlich aus beim Tanzen oder so. Aber ich glaube, wenn man so mit neuen Leuten, die man noch nicht so kennt, ist es vielleicht gar nicht so schlecht zu sagen, ich trinke jetzt schon mal so ein, zwei Bier vorher, da bin ich ein bisschen lockerer drauf. Aber an dem Abend waren wir alle drei ziemlich froh, dass wir nichts getrunken haben, weil wir waren in so einem Club, wo die es so völlig übertrieben haben mit diesem Stroboskoplicht. Und ich fand das schon im nüchternen Zustand total anstrengend und habe immer gedacht, wenn ich jetzt auch noch Alkohol getrunken hätte, dann würde mir schlecht werden davon, weil das war echt wirklich viel zu viel.
Und oder dann, es ist dann genau das Gegenteil und du findest es so unendlich krass, wenn du das so siehst.
Ja, stimmt. Und das könnte auch sein.
Dann hast du manchmal das Gefühl, dass die Zeit so komplett stillsteht oder so in Abschnitten geht. Weißt du, was ich meine?
Ja, es war auch so, dass wir dann danach, also es war hier im Tresor West, in diesem neuen Club in Dortmund, Und da waren wir dann halt zum ersten Mal an dem Abend. Und natürlich haben wir dann danach irgendwie uns auch so drüber ausgetauscht, wie wir es jetzt fanden, ob wir da nochmal hingehen und so. Und ich habe halt die ganze Zeit gesagt, ich finde, die haben das so übertrieben mit diesem Licht da drin. Ich fand das halt richtig anstrengend. Und die Leute, die halt was getrunken hatten, waren also, war doch voll geil. Und ich glaube, dass das vielleicht dann auch irgendwie der Nachteil war. Aber wir waren trotzdem irgendwie richtig lange unterwegs da. Und wir drei Nüchternen waren jetzt auch nicht schlechter drauf als die anderen oder so. Also es ist sicherlich sehr von der Konstellation auch abhängig.
Das auf jeden Fall.
Ja.
Ich glaube, wenn man jetzt nicht die richtige Runde hat und dann auch nichts trinkt, dann wird es auch ziemlich schnell ziemlich langweilig.
Oder? Ja, ja. So Abende hatte ich auch schon, dass ich dann halt gesagt habe, irgendwie bringt mir das heute Abend nichts. Ich gehe jetzt früher nach Hause. Aber normalerweise, also mir hat noch nie jemand irgendwie vorgeworfen, so, oh, das ist voll langweilig, nur weil du jetzt hier nichts getrunken hast oder so. Meistens findet man dann doch irgendwie so einen Mittelweg und man kann sich natürlich auch viel besser an den Abend erinnern und wirklich so an jedes Detail. Und es gibt auch sehr lustige Situationen, wenn man als Einzige nüchtern ist und so die Betrunkenen um sich herum beobachtet. Das kann aber auch anstrengend sein.
Für die anderen ist es wahrscheinlich auch anstrengend irgendwann, oder? Wahrscheinlich für beide
Ich weiß gar nicht, ob den anderen das dann so bei mir so bewusst ist oder ob die vielleicht einfach inzwischen mich auch irgendwie so gut kennen und wissen, dass ich nicht so viel trinke, dass das dann auch egal ist. Aber für ich komme mir dann manchmal so ein bisschen vor wie so die Mutti in der Runde. Okay. Also ich weiß noch, das war irgendwie irgendwann vor einem halben Jahr oder so, da war ich mit ein paar Freunden zusammen in Essen auf so einem Konzert und ich habe halt auch an dem Abend nichts getrunken und dann mussten wir danach dann halt zum Bahnhof laufen. Und wir waren, glaube ich, 5 oder 6 Leute und ich war die Einzige, die nüchtern war. Wir haben so wahnsinnig lange für diesen Weg gebraucht, weil halt ständig ist irgendwie jemand angehalten und die waren halt alle total albern und ich wollte eigentlich irgendwie nur noch nach Hause und fand ich halt wirklich richtig anstrengend. Also es war auch lustig.
Aber vor allem im Nachhinein sind viele Sachen immer lustig dann, oder?
Ja.
So während des Momentes ist es erstmal gar nicht so cool, aber im Nachhinein ist es dann die legendärste Story geworden, die es so gibt.
Oder genau, und wenn man selber das als Nüchterne mitbekommen hat, dann kann man das natürlich dann auch sehr detailreich erzählen und dem anderen auch sagen, du hast das und das gemacht. Was? Nein, auf keinen Fall. Ja.
Das stimmt.
Naja, aber deshalb kann ich kann halt keine Geschichten erzählen, in denen ich selber diejenige war, die abgestürzt ist. Das
ja gut, die kann man ja auch sowieso meist nur aus dem Hörensagen dann erzählen, Geschichten, wo man selber abgestürzt ist, ne?
Ja.
Da habe ich auch vor allem eine Geschichte, aber...
Willst du die erzählen oder nicht?
Ja, die kann man ruhig erzählen. Da war ich auch noch ziemlich jung, da war einer der ersten Abende, wo wir Alkohol konsumiert haben. In so einem Jungkreis hatte einer im Garten seiner Eltern eine Hütte. Da haben wir uns immer ziemlich regelmäßig getroffen. Die gibt es mittlerweile leider nicht mehr. Das ist sehr traurig, aber wie auch immer. Und ja, das war, irgendwie hat einer einen Wodka, einen ganz billigen, ekligen Wodka mitgenommen. Und ich konnte das gar nicht einschätzen, weil Wodka war vorher auch nie so mein Getränk gewesen. Es war eher Bier oder sowas, die Sache. Ja, und auf einmal war das, also ich habe irgendwann angefangen, dass ich lalle, so habe ich gemerkt. Das war schon erstmal schwierig. Okay, kann ich so auch noch nicht so wirklich. Und dann, es waren auch ganz komische Konstellationen an einem Abend, wo es auch viel zu schwierig ist, auf alles einzugehen. Ich habe immer das noch nicht komplett rekonstruieren können.
Okay.
Auf jeden Fall war ich nämlich im Parkplatz und dann wieder zurück. Und auf einmal war ich anscheinend auch irgendwo alleine. Und auf einmal war ich wieder an der Hütte, wo wir auch gegrillt haben. Und ich war so komplett besoffen, bin dann da umgefallen. Hab dann auch irgendwelche Leute mitgerissen sozusagen noch. Dann war ich da komplett betrunken, dann haben die anderen Leute erstmal gemerkt, wie schwer ich überhaupt bin. Und allein mein Kopf soll 25 Kilo gewesen sein oder so, weil ich meinen Kopf schon nicht mehr halten könnte. Da mussten die irgendwie halten, dass ich da sitzen bleibe. Ja, und auf jeden Fall irgendwo wurde ich dann von meinen Eltern dummerweise abgeholt.
Oh, unangenehm.
Ja, und dann war das noch so ein Berg, den man hochgehen musste, von der Hütte aus. Und dann haben sich da noch mich 3 Leute hochgetragen, weil ich auch wirklich überhaupt nicht so machen konnte. Einer hat sich dabei noch den Rücken verknackst und hatte da wirklich gefühlt jahrelang Probleme mit seinem Rücken.
Oh Gott.
Und wir hatten so ein internes Ranking an Alkoholzuständen, also so nichts, chilliger Status und immer mehr und immer mehr. Und der 8. war dann like a boss, das ging auf mich zurück und es hat dann auch in diesem Freundeskreis nie wieder irgendjemand erreicht und das ist auch gut so.
Oh Gott. Ja. Und du hast jemanden den Rücken ruiniert quasi.
Ja.
Auch schön.
Das ist nicht so gut gewesen, das stimmt.
Ja, es gibt schon lustige Geschichten auf jeden Fall. Aber ich glaube manchmal, dass man, also sowas, wo es einem körperlich so schlecht geht, dann in dem Sinne natürlich nicht, aber ich glaube so diese lustigen Geschichten könnte man eigentlich auch erreichen, wenn alle nüchtern wären. weil man sich auch gegenseitig so antreiben kann. Und es gibt ja auch Studien...
Aber das klappt besoffen oder angetrunken, alkoholisiert noch etwas besser, oder?
Ja, wahrscheinlich hängt es sehr von der Person ab. Ja. Also wenn du halt jemand bist, der sonst eher introvertiert ist und so, dann kann das ja schon halt auch helfen, einfach mal irgendwie Hemmungen zu verlieren und ein bisschen lustiger zu sein. Ja. Aber es gibt ja auch Studien, die belegen, dass man sich halt auch so eine Betrunkenheit einbilden kann.
Wenn man in einer Gruppe ist, ne? Ja,
genau. Oder wenn man weiß, die anderen sind betrunken und man selber trinkt aber unbewusst alkoholfreies Bier zum Beispiel und denkt dann, oh, ich bin so betrunken.
Ja, genau.
Ne? Und das gibt's, glaube ich, auch. Und ich glaube, das ist bei mir zum Teil auch so ein Effekt, wenn ich in so einer Gruppe bin und alle sind irgendwie lustig drauf und haben was getrunken und ich nicht.
Wird man einfach mitgerissen, ne?
Genau. Ja, und ich bin dann trotzdem auch irgendwie lustig drauf. Und
das heißt dann ja aber, wenn keiner Alkohol trinken würde, wäre es nicht so.
Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage, ja.
Wenn man dann wieder zum Kantschen Imperativ kommt, dann ist das ja auch nicht die Lösung für spaßige Abende.
Ja, ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, dass man das nie so wirklich rausfindet, weil man sich halt so häufig, also zumindest ist es bei mir in meinem Freundeskreis so, das klingt jetzt vielleicht eben ein bisschen komisch, aber es ist tatsächlich oft so, dass wenn man sich trifft, dass dann ein paar Leute auf jeden Fall irgendwie Alkohol trinken. Weil man trifft sich halt abends in der Kneipe oder um was essen zu gehen und dann trinkt halt einer ein Glas Wein und der nächste bestellt sich einen Cocktail und man ist halt schon eher selten in einer größeren Runde zusammen und alle sind nüchtern. Also das kommt einfach selten
das
vor.
Das ist tatsächlich, wenn man sich abends trifft und dann nur in solchen Locations, ist es nie so der Fall.
Genau, oder auch hier beim Stammtisch, wo ich ja auch immer noch regelmäßig hingehe, das ist zwar an einem Donnerstagabend, am nächsten Tag müssen alle arbeiten, aber die meisten trinken halt trotzdem was. Also ich nicht, weil ich mir halt irgendwann mal so gesagt habe, wenn ich halt am nächsten Tag früh aufstehen und dann arbeiten gehen muss, dann lasse ich es halt echt sein, weil Schlafmangel und dann Alkohol im Blut so...
Macht's nicht besser, das geht sowieso immer Hand in Hand, oder?
Ja, genau. Genau. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, so wenn ich halt ein bisschen weniger geschlafen habe, aber nüchtern war, dann geht das. Oder wenn ich viel schlafe und davor ein bisschen was getrunken habe, das geht auch. Aber die Kombination aus beidem, zu wenig Schlaf und ein bisschen Alkohol, das geht nicht.
Die nächsten Morgen sind dann super, ja.
Ja, so wenn du dann so im Büro sitzt und so denkst, boah, musste das wirklich sein gestern?
Hast du so Kater-Bewältigungstricks dann, oder?
Nee, ja, wahrscheinlich habe ich auch einfach noch nie einen richtigen Kater gehabt.
Ja, okay, ja.
Aber, also ich hatte es jetzt noch nie, dass ich irgendwie so krass Kopfschmerzen oder sowas hatte. Aber man merkt das ja schon. Also ich merke das immer daran, dass ich einfach viel mehr Durst habe als sonst so am nächsten Tag. Ja. Und irgendwie auch mehr Lust auf so fettiges Essen. Und dann auch schon irgendwie mehr Schlaf brauche. Also man merkt schon, dass das irgendwie Spuren hinterlässt. Aber dadurch, dass ich dann ja jetzt eigentlich sowieso diesen Zustand, wenn dann nur habe, wenn ich dann irgendwie auch lange feiern war, dann hat das natürlich auch viel so mit dem Schlafrhythmus zu tun, den man dann halt einmal komplett verschiebt. Ja, und dann ist das halt so ein Sonntag, an dem ich nur zu Hause rumhänge und am nächsten Tag kann ich ganz normal wieder arbeiten gehen. Also das ist jetzt kein Problem.
Gut, mehrtägige Kater werden natürlich auch...
Ja, man sagt ja immer so, je älter man wird, desto länger braucht man, um sich wieder zu erholen. Und das haben mir ja auch schon viele Freunde bestätigt, die vielleicht auch noch ein paar Jahre älter sind als ich, dass sich das auch geändert hat. So, die haben halt gesagt, so früher konnte ich das besser wegstecken als jetzt. Aber ja, da gibt es ja total abgedrehte Tricks. So. Also ich weiß von manchen Leuten, dass die irgendwie so sauer eingelegten Hering essen oder so richtig eklige Sachen
Fisch
essen.
Fisch soll gut sein, glaube ich, allgemein. Ne?
Genau, ja. Oder
einfach nach jedem Trinken ein Glas Wasser trinken. Wobei ich das irgendwie schwierig zu realisieren finde.
Ja.
Also wenn man in einer Bar ist, habe ich, glaube ich, noch nie ein Glas Wasser bestellt. So vor allem zwischendurch, nicht?
Ja.
Auf Hauspartys oder so ist es noch eher zu realisieren, aber ansonsten...
Ja, also ich versuche das schon auch, wenn ich dann halt was trinke, dass ich dann zwischendurch immer mal ein Wasser trinke. Allein schon, weil man ja auch so ein bisschen dehydriert einfach durch Alkohol. Ja. Aber man kommt sich, also was eine richtig blöde Situation ist, wenn man so feiern ist und irgendjemand fragt einen so, ja, hier, willst du was trinken? Und du sagst, ja, ein Wasser bitte. Und dann gibt dir jemand ein Wasser aus.
Das ist dann brauchen wir auf die blöden Kommentare nicht mehr zu warten,
genau,
wenn das Wasser in der Hand ist.
Ne? Und dann, man trinkt dann vielleicht auch mal eine Cola oder so, einfach um ein bisschen wacher zu werden. Das ist schon wieder so anscheinend ein bisschen cooler, als sich ein Wasser zu bestellen. Aber ich kenne schon viele Leute, die sagen, dass sie einen Unterschied merken, ob sie zwischendurch mal ein Wasser getrunken haben oder nicht an so einem Abend. Gerade die Leute, die halt viel vertragen und nicht so schnell was merken. Weil bei mir ist es ja wirklich irgendwie so, wenn ich dann ein Bier getrunken habe, dann merke ich halt auch schon was.
Ah, okay. Das ist echt bei einem Bier schon.
Wobei ich auch irgendwann mal festgestellt habe, dass ich, glaube ich, Bier am schlechtesten vertrage. Also manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich Wein trinke oder einen Cocktail oder so, dass ich dann halt mehr Alkohol vertrage als Bier. Also ich habe sonst... ist halt immer so die Idee dahinter, man bestellt sich ein Bier, das hat nicht ganz so viel Alkohol. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie die Kombination ist mit anderen Zutaten oder so. Ich finde, Bier bläht halt auch so auf. Also ich fühle mich auch immer so voll davon dann irgendwann. Ich bin immer so beeindruckt, wenn so Männer es irgendwie schaffen, literweise Bier zu trinken innerhalb von kürzester Zeit an so einem
ganz,
Abend.
Ganz einfach, ja. Aber ich glaube, das Problem bei Bier ist, es hat ja noch viele andere Alkohole, nicht nur das gute Ethanol. Also okay. Schlag mir, wenn ich hier falsch liege, aber irgendwas war da. Und zwar, also so Wodka, das ist, glaube ich, einer der reinsten, was fast nur Ethanol und keine anderen bösen Alkohole hat.
Okay.
Und von den anderen bösen Alkoholen kommt auch vor allem der Kater, meine ich.
Ah, okay. Ja. Ja, es ist wahrscheinlich auch von so vielen Faktoren abhängig, auch irgendwie, was man gegessen hat, wann man gegessen hat und so.
Plus, was auch dazu kommt, was ich letztens bemerkt habe, das Rauchen. Man raucht ja auch meist, wenn man trinkt, zumindest die Raucher, die es tun, oder auch Partyraucher, raucht man dann mehr. Und das hat auch einiges mit der Verfassung am nächsten Morgen dann zu tun.
Okay. Ja, das war auch bei dem einen Freund von mir, der jetzt halt im Januar da alkoholfrei unterwegs war, der raucht halt auch. Und der hat halt gesagt, er raucht aber eigentlich nur, wenn er auch Alkohol trinkt. Weil er dann einfach durch den Alkohol Lust aufs Rauchen bekommt. Und der meint halt, an so einem normalen Arbeitstag oder so raucht er gar nicht. Und hat es halt auch deshalb gemacht, weil er auch einfach mal einen Monat lang nicht rauchen wollte. Und dann habe ich halt zu ihm gesagt, aber wenn du so einfach einen Monat lang aufs Rauchen verzichten kannst, dann kannst du doch auch einfach aufhören. Und dann hat er aber gesagt, nein, sobald ich wieder was trinke, kriege ich wieder Lust aufs Rauchen. Und ja, das fand ich irgendwie krass, weil eigentlich wäre das eine super Gelegenheit gewesen, das Rauchen zumindest sein zu lassen, auf Dauer. Aber das hängt irgendwie zusammen. Aber ich habe halt auch noch nie geraucht, deshalb kann ich dazu gar nichts sagen.
Die vernünftige wieder.
Ja, oh Gott. Na, beim Rauchen war es bei mir tatsächlich so, dass ich irgendwie nie damit groß in Berührung gekommen bin. Also ich habe eigentlich auch erst im Studium, als ich dann schon ein bisschen älter war, da habe ich dann eigentlich erst so die ersten Freunde gehabt, die halt geraucht haben.
Wenn man da noch anfängt, ist man selbst schuld.
Ja, genau. Also da ist man, glaube ich, einfach irgendwie schon so ein bisschen über das kritische Alter hinaus. Und dann war es auch noch so, dass mein erster Nebenjob im Studium war in so einer Logistikfirma, in so einem Lager. Und wir haben halt unter anderem mit einer Tabakfirma zusammengearbeitet und haben halt für die Flughäfen diese großen Zigarettenstangen, die du da kaufen kannst, die wurden halt da quasi zusammengestellt aus einzelnen Packungen. Und ich habe halt den ganzen Tag an so einer Maschine gestanden, wo diese Packungen zusammengestellt waren. Und das war schon in der Zeit, wo es schon in manchen Ländern diese Gruselbilder gab auf den Packungen. Und ich habe den ganzen Tag auf Gruselbilder und auf Warnhinweise geguckt mit, ich glaube, ich war 19 oder so. Und dann hatte ich super viele Kollegen, die dann halt in jeder Pause sofort rausgegangen sind und sich eine Zigarette angesteckt haben. Und ich stand da immer so und dachte so, wie könnt ihr das machen? Und ich glaube, dieser Job hat mich für mein Leben davon geheilt, jemals mit dem Rauchen anzufangen.
Das ist gut. Wenn das dann so fest verankert ist im Gehirn, das hat dann schon anscheinend diese Maßnahme, die ja ziemlich unbeliebt war, bei irgendjemandem doch Wirkung gehabt.
Ja, aber die waren auch echt, also die sind ja zum Teil echt eklig, die Bilder. Und die sind in manchen anderen Ländern auch ekliger, als die es jetzt hier gibt. Ja. Und es waren halt so internationale Verpackungen, weil halt für die Flughäfen und so. Aber vielleicht, ja, ich habe natürlich auch nie irgendwie so viel getrunken, dass ich dann vielleicht mir gedacht hätte, so, jetzt kannst du auch mal eine rauchen. Also damit bin ich nie groß in Berührung gekommen.
Aber wie kommt man denn sonst um Partys rum? Das ist so das Schönste, wenn man raucht und so lernt man auch ganz schnell neue Leute kennen, so in den typischen Rauchrunden.
Ja, das sagen ja viele Raucher, dass man halt so, ne, so, dass das so gesellig ist, so zusammen draußen zu stehen. Aber ich bin dann schon auch immer viel dabei, wenn die Raucher draußen stehen, weil ich halt viele Freunde habe, die rauchen und meine letzten beiden Ex-Freunde haben auch geraucht so und dann stand ich halt immer daneben und bin dann da genauso in so einer Runde drin. Und aber im Winter denke ich mir auch immer, ich finde es ganz geil, dass ich mich nicht draußen hinstellen muss.
Ja, das ist wieder wahr. Okay, wenn man diese Rauchrunde trotzdem mitnehmen kann, dann hat man ja beide Vorteile aus beiden Welten. Das ist natürlich perfekt.
Ja, genau. So, also das geht dann schon ganz gut, aber ich weiß jetzt halt nicht, inwieweit sich das so gegenseitig beeinflusst. Also trinkt man auch mehr, wenn man raucht? Oder ist es nur andersrum?
Ich glaube, es ist nur andersrum.
Okay.
Ich glaube, die Anzahl an Zigaretten hat wenig mit dem Alkoholkonsum
zu tun. Okay, ja gut, das ist natürlich auch die Frage, wie süchtig man danach ist. Ne?
Ja, man kann sicherlich auch verschieben, aber ja, das stimmt.
Ja, das ist halt, ich glaube, Alkohol ist halt einfach so akzeptiert und so normal in unserer Gesellschaft, dass man da ja, man denkt da ja gar nicht dran, wie wenn man über Drogen nachdenkt.
Ja, das ist komischerweise viel weniger schlimm aus irgendeinem Grund. Ja. Weil mittlerweile ja auch zumindest teilweise Gras relativ angekommen ist in der Gesellschaft.
Ja.
Und trotzdem ist Alkohol überall möglich, auch wo alles andere extrem verteufelt wird.
Ja, und das finde ich irgendwie manchmal, wenn man einmal so drüber nachdenkt, ist es schon krass, weil es einfach ja auch super schädlich ist.
Ja.
Gerade halt auch, wenn die Leute auch zu früh damit anfangen und wenn es so normal ist, dass du halt auch dass es gar kein Problem ist, wenn du jeden Tag was trinkst. So, ne? Und dann, das
teilweise noch gefördert wird sogar.
Ja, gerade in Deutschland halt mit der ganzen Bierkultur. Also ich meine, wir sehen das ja hier in Dortmund auch, ne? Halt die Bierstadt und mehrere Brauereien und es wird total hochgehalten. Und ich finde halt, man darf das auch nicht verteufeln, aber man muss sich schon auch im Klaren darüber sein, dass es jetzt halt schon auch Auswirkungen hat. Und dass man es halt auch wirklich übertreiben kann. Und ich glaube, jeder von uns hat halt schon genug mitbekommen von Leuten, die es übertrieben haben. Aber irgendwie denkt man ja dann auch, glaube ich, einfach immer, dass man selber halt vernünftig genug ist, um es halt nicht zu übertreiben. Und man muss daraus ja nicht unbedingt die Konsequenz ziehen, dass man jetzt selber gar nichts trinkt.
Ja, man muss ein gesundes Mittelmaß finden. Und man kann vielleicht sogar gar nichts trinken. Das ist sicherlich auch eine okaye Einstellung.
Ja.
Aber es gab ja mal diese Kenn Dein Limit-Aktion.
Mhm.
Die waren ja auch teilweise rumgelaufen und so. Und dann konnte man seinen eigenen Konsum bewerten.
Ja.
Die haben es ja teilweise sogar so krass gesagt, sobald du ein Bier jemals unter 21 getrunken hast, bist du schon eher so im gelben Bereich und nicht mehr im grünen.
Ach krass, das ist okay.
Ich habe mir auch zuerst gedacht, ja, das ist ja völliger Quatsch, das ist viel zu streng. Aber das ist es sicherlich auch. Und trotzdem kann man das ein bisschen reflektieren, dann, ne? Wie gefährlich das eigentlich ist, was jeder normal macht und was auch so komplett gar nicht hinterfragt ist eigentlich.
Ja, es ist ja für viele Leute auch normal, dass sie zum Abendessen halt ein Glas Wein trinken. So, und da würde ja eigentlich keiner sagen, das ist krass. Aber wenn man dann mal drüber nachdenkt, dass das Leute sind, die dann wirklich jeden Tag Alkohol trinken, finde ich es schon manchmal irgendwie heftig. Aber ich würde dafür jetzt keinen verurteilen, weil das natürlich auch jeder Erwachsene für sich selber entscheiden muss. Aber
das ist halt die Frage, wieso darf es bei Alkohol jeder für sich selbst entscheiden und bei anderen Drogen nicht? Nur weil das historisch gewachsen ist, oder?
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich einfach, zumindest hier bei uns, historisch so gewachsen ist. Also es gibt ja durchaus Länder, in denen das strenger gehandhabt wird, mit höheren Steuern und auch einem höheren Alter, ab dem du erst trinken darfst, und speziellen Läden, die Alkohol verkaufen.
Ja.
Aber die haben jetzt nicht unbedingt, also zumindest soweit ich weiß, jetzt nicht unbedingt weniger Probleme mit Alkoholismus, als wir es jetzt in Deutschland zum Beispiel haben. Weil das natürlich vielleicht auch so ein bisschen so dieser Effekt ist, wenn es verboten ist, dann ist es besonders interessant.
Vor allem für Jüngere wahrscheinlich dann auch. Ne?
Genau, die werden vielleicht am ehesten durch hohe Kosten einfach abgeschreckt. Ja. Also man sagt ja zum Beispiel auch in den Ländern, wo halt Tabak sehr hoch besteuert ist, rauchen gerade junge Leute deutlich weniger.
Ja. Ja.
Und in Deutschland hat es ja auch schon abgenommen, seitdem es halt auch teurer geworden ist.
Ja.
Aber mit dem Alkohol weiß ich nicht, ob das so viel ausmacht, wenn das teurer ist. Weil das für die Leute, glaube ich, auch so ein bisschen so dieses Luxusgefühl ist. So, ne? So wie auch Leute sich einen teuren Wein kaufen, weil sie sagen, ich gönne mir jetzt mal was. Ne?
Und oder andere, sowas wie ein Whisky oder einen guten Rum, womit ich persönlich nichts anfangen kann, aber gibt es ja auch. Der hat so und so viele Jahre im Keller gelagert und jetzt ist der...
Genau. Das ist ja schon, also manche Leute machen da ja auch echt eine Wissenschaft draus und haben dann da irgendwie 10.000 verschiedene Sorten Gin zu Hause stehen und dafür kann man halt echt viel Geld ausgeben, aber ich glaube, viele Leute sind dann auch bereit, das Geld auszugeben. Das ist irgendwie was anderes als bei normalen Lebensmitteln, wo man sagen kann, okay, da kaufe ich jetzt vielleicht nicht die allerteuerste Variante.
Ich glaube, dann ist es auch eher meist in Bereichen eines gepflegteren Konsums, wo es dann sowieso nicht mehr wirklich sehr grenzwertig ist, würde ich fast vermuten.
Ja, aber ich glaube, das war für mich auch einfach so, als ich jünger war, so in den ersten Jahren, wo bei uns halt irgendwie angefangen wurde, Alkohol zu trinken, fand ich das auch irgendwie immer so verwerflich, wenn Leute losgezogen sind mit dem Ziel, sich jetzt zu betrinken. Weil ich immer gedacht habe, wie bescheuert ist das eigentlich, ne?
Mhm.
Und wenn man dann so ein bisschen älter wird, merkt man halt so, dass das ja irgendwann auch total abnimmt. Also irgendwann ist das nicht mehr das Ziel der Leute, sondern es ist
passiert
halt,
trotzdem
ein Nebeneffekt.
Genau. Mhm.
Genau. Und also ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute, mit denen ich so zu tun habe, sich das schon irgendwie unter Kontrolle haben.
Mhm.
Aber manchmal kommt dann halt auch einfach so viel zusammen, ne? Und dann drückt dir noch einer irgendwie einen Schnaps in die Hand und dann kann halt auch nicht jeder so leicht Nein sagen, weil, wie gesagt, das ist halt auch echt nicht so einfach, ne? Wenn man dann das Gefühl hat, man muss immer irgendwie erklären und es kommt immer von allen die Frage, wie, warum trinkst du denn jetzt nichts? Und je nachdem, wie man dann da so drauf ist, ist es schwer. Deshalb habe ich auch schon ein paar Mal gedacht, wahrscheinlich wäre es einfacher, wenn man irgendwie so ein für alle Mal sagt, Leute, ich trinke gar nichts, grundsätzlich nicht. Aber das möchte ich eigentlich auch nicht, weil wenn ich dann zwischendurch auch mal Lust drauf habe, jetzt einen Cocktail zu trinken, dann
das
möchte
gibt's
ich das
dann
auch
doch
machen.
Okay.
Ja, schon.
Auch wegen dem Geschmack dann eher oder schon wegen der Wirkung irgendwo?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich eigentlich eher weniger wegen der Wirkung, weil ich die ja eigentlich so unangenehm finde und eigentlich meistens gucke, dass ich die gar nicht groß erreiche.
Okay.
Aber geschmacklich, also bei Bier ist es zum Beispiel bei mir so, dass ich mag Bier, Aber ich finde es jetzt auch nicht so geil, dass ich sagen würde, ich muss das jetzt unbedingt trinken und den Alkohol in Kauf nehmen, nur um diesen Geschmack zu haben. Ja. Wein ist nochmal ein bisschen was anderes, weil so ein Glas Wein finde ich eigentlich einfach mal ganz gemütlich. Aber da trinke ich halt auch so langsam dran, dass ich bin halt den ganzen Abend beschäftigt mit einem Glas Wein. Okay. Ne? Und deshalb kann ich dann davon auch gar nicht so viel trinken, dass ich da großartig was von merke.
Aber es ist auch interessant, dass man das gemütlich findet, oder? Das ist, liegt ja auch nicht unbedingt am Alkohol, sondern ist vielleicht auch eher so ein gesellschaftliches Ding, was so einem eingeprägt wurde.
Ja, das glaube ich auch. Weil ich würde halt jetzt nicht auf die Idee kommen, mich jetzt alleine zu Hause abends hinzusetzen und ein Glas Wein zu trinken. Sondern es ist schon halt eher so die Geselligkeit, wenn man halt mit Freunden was gekocht hat oder irgendwie in der Kneipe sitzt oder so und alle trinken ein Glas Wein, dann macht man das halt auch mit. Ne? Und bildet sich dann irgendwie ein, dass es jetzt gemütlicher ist, als wenn man eine Cola trinkt. Also es ist eigentlich wahrscheinlich auch Schwachsinn, aber es hat halt irgendwie schon krasse Auswirkungen, so das Verhalten von anderen dann auch.
Ja, das stimmt. Aber was ich auch gut finde bei Alkohol, wenn man das gemeinsam konsumiert, ist dieser Zusammenhalt irgendwie, der dann viel mehr ist als nüchtern, meiner Meinung nach.
Ich meine,
das kennt man doch, oder manche kennen das zumindest. Ein vorher wildfremder, beim Status, der hoch genug ist, ist auf einmal dein bester Freund. Vielleicht dann nur für den Abend, aber das gibt es in so Gelegenheiten, die hat man sonst nicht.
Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, auch allgemein mit Fremden in Kontakt zu kommen, ist vielleicht ein bisschen einfacher.
Aber, glaube ich, auch die eigenen Freunde nochmal anders oder besser kennenzulernen, weil dann sagt man vielleicht auch Dinge, die man sonst nicht so sagen würde.
Ja, das ist ja auch so ein Sprichwort, dass Betrunkene immer die Wahrheit sagen, ne? Ja. Also vielleicht sollte man über wichtige Dinge immer reden, wenn beide ein bisschen was getrunken haben.
Ich glaube, das ist aber auch nicht die ganze Wahrheit. Ich glaube, es ist einfach nur die Hemmschwelle, die sinkt. Man könnte genauso gut auch eher dreiste Lügen platzieren, wenn man betrunken ist.
Ja, wahrscheinlich. Oder mit Halbwissen glänzen, das kannst du ganz gut auf Partys. Genau. Ja, es ist halt... Ich weiß auch nicht. Also es gibt so Tage, an denen finde ich es so irgendwie total schlimm, dass es gesellschaftlich so akzeptiert ist. Und an anderen Tagen finde ich es, also stört es mich gar nicht. Und dann denke ich mir, es ist eigentlich einfach alles nur lustig so. Und es ist halt eine krasse Industrie, die so dahinter steckt. Ne? Und ich glaube, so die ganzen Kneipen, in die man so geht, die wird es halt alle nicht geben, wenn die Leute nicht Bier und Wein trinken würden. Also weil wenn die jetzt auch alle nur Saft ausschenken dürften, dann wird da keiner hingehen.
Es prägt auch das Stadtbild irgendwo. Ne? Das ist schon eine schöne Sache. Also hoffentlich überleben die meisten Kneipen jetzt während der Zeit.
Ja, das ist natürlich jetzt gerade so ein bisschen das Ding. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute jetzt zu Hause trinken. Also ich habe mal so überlegt, ob jetzt vielleicht der Alkoholkonsum gerade im Moment allgemein abnimmt. Oder vielleicht eher zunimmt, weil manche Leute so ein bisschen frustriert sind und sich die Situation irgendwie schön trinken müssen.
Ja, ich würde eher behaupten, dass er abnimmt, weil ich glaube, die meisten trinken halt vor allem wirklich nur gemeinsam. Und wenn das dann, klar, man kann sich auch immer noch ein bisschen treffen, aber so diese krassen Abende fallen auf jeden Fall weg. Und ich glaube, das spielt am meisten zusammen, dass da viel konsumiert wird.
Ja, glaube ich auch. Also ich habe es jetzt bei ein paar Freunden mitbekommen, dass die so Skype-Abende gemacht haben mit ein paar Leuten.
Also Bierkonferenzen, okay, das ist ja auch fast wieder das Gleiche.
Genau, ja, und dann stößt man so virtuell miteinander an und jeder sitzt aber eigentlich im eigenen Wohnzimmer. Müsste ich jetzt auch nicht unbedingt haben, aber wenn das Leute cool finden und denen das irgendwie hilft, so einen schönen Abend zu verbringen, auch wenn sie alleine zu Hause sind, dann ist das sehr gut. Aber ich glaube auch, dass so die ersten Abende, an denen man wieder in eine Kneipe gehen und feiern gehen kann und so, dass da bei manchen Leuten dann doch etwas mehr fließt als sonst.
Einiges passieren in diesen Abenden.
Ja, ich glaube auch. Aber das ist natürlich dann auch, wenn jetzt alle weniger trinken, dann sinkt natürlich auch die Grenze dessen, was man verträgt. So dass man dann wahrscheinlich schon nach relativ kurzer Zeit an so einem Punkt ist, wo es in so eine Richtung geht, an der es interessant wird.
Das ist echt so. Die Abende, die werden legendär werden.
Ja. Wir machen jetzt im Moment den Stammtisch auch halt online, also virtuell. Und da gibt's halt auch immer Leute, die dann da zu Hause sitzen mit ihrem Bier oder was auch immer. Und da haben wir jetzt auch schon gesagt, wenn wir dann irgendwann mal wieder einen richtigen machen können, selbst wenn das dann unter der Woche ist und wir wieder arbeiten müssen alle am nächsten Tag, wird's wahrscheinlich trotzdem ziemlich interessant bei manchen Leuten.
Donnerstag ist der neue Freitag.
Ja, ich meine, als ich noch studiert habe, war der Donnerstag sowieso eigentlich der Freitag. Weil ich hatte immer das Gefühl, Studenten gehen irgendwie, wenn dann eher donnerstags feiern.
Interessanterweise ist das oft so, ja. Ich hatte leider im Master immer freitags Vorlesungen, aber...
Ja, das ist mies, ja. Das hatten wir tatsächlich nicht. Irgendwie war das zumindest in Stuttgart, wo ich meinen Bachelor gemacht habe, da war das an der Hochschule irgendwie so ganz klare Parole, freitags findet möglichst gar nichts statt. Das lag aber, glaube ich, auch hauptsächlich daran, dass wir irgendwie viele Profs hatten, die von außerhalb kamen und die dann halt irgendwie einen Tag weniger in der Woche pendeln wollten. Das hatte, glaube ich, nichts mit Feierwut zu tun. Aber dazu fällt mir noch ein, dass wir in Trier an der Uni gab es eine ganz coole Partyreihe. Und zwar war das da so, dass die Unibibliothek, also dass die Abteilung der Unibibliothek für die juristische Literatur, die hatten immer viel zu wenig Geld. Und deshalb gab es da einmal im Semester die sogenannte Saufen für die Bib-Party.
Geiles Motto.
Ja, das ist natürlich irgendwie, ich finde das jetzt total cool, jetzt wo ich selber Bibliothekarin bin, denke ich mir manchmal, das sollten wir bei uns auch machen.
Ja, leier das mal an, das wäre auch mal was, oder?
Ja, wir haben das finanziell nicht so nötig, tatsächlich bei uns an der FH, aber da war das.
Vielleicht
so,
haben wir es ja kulturell nötig.
Vielleicht. Also in Trier war das so, dass sie halt. Von den ganzen juristischen Werken hatten sie halt meistens immer nur so ein, zwei Exemplare da und das war halt viel zu wenig für die Masse an Studenten und die hatten aber zu wenig Geld und dann ist, ich weiß gar nicht, wo das herkam, aber irgendjemand kam dann mal auf die Idee zu sagen, wir schmeißen eine Party und die Eintrittsgelder und die ganzen Gelder für Getränke fließen halt alle an die Jura-Bib. Und deshalb war das dann halt tatsächlich so, dass unsere Tutoren, die halt auch selber noch so ein bisschen jünger waren und so, uns dann immer sagen, geh zu dieser Party und trink möglichst viel Bier.
Trinken für den guten Zweck.
Genau, also die Motivation dahinter war super. Dadurch waren diese Partys halt total gut besucht. Ich weiß nicht, wie viel Geld das jetzt letztendlich wirklich eingebracht hat. Aber die Idee fand ich sehr, sehr cool. Und das sozusagen so, du trinkst halt für deinen eigenen Vorteil im Studium. Also im Prinzip mit der Unvernunft für die Vernunft.
Kein schlechtes Gewissen haben dann.
Ja, genau.
Aber die Veranstalter eigentlich so ein leichtes moralisches Dilemma auch haben müssen, ne?
Ja. Ja, es ist schon so ein bisschen grenzwertig, das stimmt. Gerade so bei den Erstis vielleicht, die dann irgendwie so ganz frisch an die Uni kommen und es voll ausnutzen. Aber irgendwie muss man ja gucken, wie man an Geld kommt.
Gehört ja auch vor allem zum Studentenleben irgendwo dazu.
Ne? Ja. Also. Ja, wobei ich sagen muss, dass es in meinem Studentenleben nicht so krass so war. Also ich habe immer das Gefühl, dass ich jetzt, seit ich in Dortmund wohne und seit ich arbeite, gehe ich viel mehr irgendwie in die Kneipe und feiern und so. Weil im Studium war es bei mir irgendwie immer so, dass halt so, ja, die Bibliothekare sind vielleicht allgemein irgendwie so ein bisschen vernünftiger oder vielleicht auch spießiger. Ich meine, ich weiß, das ist jetzt ein Klischee, das auch nicht alle erfüllen. Aber wir waren gleichzeitig halt auch immer ziemlich wenige, weil das halt so ein Nischenstudiengang ist. Dadurch hat man jetzt nicht so die Masse an Leuten irgendwie kennengelernt. Und in Stuttgart war es auch einfach immer super teuer alles. Ja, also allein so Eintritt in den Club und Getränke und so, da merkt man schon, dass es halt irgendwie eine sehr, sehr teure Stadt ist. Das konnte man sich dann natürlich auch alles nicht so leisten. Das war in Leipzig dann natürlich schon wieder deutlich anders.
Ja, okay. Du hast auch viel so ein medial verklärtes Bild vom ewig feiernden Studenten, ne?
Ja.
Also wie oft das wirklich zutrifft, ich glaube, so häufig ist es gar nicht.
Ja, ich glaube, das kommt halt total auch darauf an, was und wo man studiert.
Ja, das stimmt.
Und wie man sich da auch mitreißen lässt, weil ich kenne halt auch viele Leute, die deutlich anspruchsvollere Sachen studiert haben als ich, wo sie halt auch einfach mega viel lernen mussten und gar nicht so die Freizeit gehabt hätten. Und,
zum einen das, dann auch dieses Denken in einem perfekten Lebenslauf, was auch gar nicht mal irgendwie ein, zwei Semester mehr oder so zulässt.
Ja, genau.
Einen sehr guten Schnitt erreichen zu wollen, dann ist ja echt kaum noch Zeit für sowas wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, eine krasse Zeit ist halt für viele Leute dann irgendwie so ein Auslandssemester, weil man da ja meistens auch gar nicht so viel an Leistungen bringen muss. Und da will man dann natürlich irgendwie auch Leute kennenlernen und da ist man nur unterwegs. Das war bei mir aber auch nicht so, weil ich war halt immer nur für Praktika im Ausland zweimal. Das heißt, ich habe da gearbeitet und musste früh raus und so. Und in meinem Praxissemester in Estland war es halt so, dass ich, da hatte ich eine Mitbewohnerin, mit der ich mich auch gut verstanden habe. Die war zu dem Zeitpunkt aber noch unter 8, also die war 17, als wir da eingezogen sind. Und die durfte halt gar nichts trinken. Und in Estland ist es tatsächlich auch so, dass zumindest so im Supermarkt Alkohol kaufen geht auch gar nicht, wenn du unter 18 bist. Also die kontrollieren relativ streng. Und irgendwie haben wir halt auch das meiste zusammen gemacht. Und dann war irgendwie klar, so groß auf Partys gehen geht bei ihr halt schon alterstechnisch nicht. Und gleichzeitig mussten wir natürlich auch einfach immer früh aufstehen und arbeiten. Und wir haben dann da so ein paar Auslandsstudenten kennengelernt, die halt auch alle zusammen in so einem Studentenwohnheim gewohnt haben, wo halt auch jeden Abend Partys waren. Und die haben uns dann halt irgendwie so ein paar Mal mittwochs abends gefragt, ob wir mitkommen zum Feiern. Und wir immer so, nee, wir müssen morgen früh um 8 im Büro sitzen. Ne? Also das ging halt einfach irgendwie nicht. Deshalb war da in der Zeit auch nicht viel los bei mir. Und zu Hause, ich hatte jetzt aber auch im Studium auch nie so die Freundeskreise, wo man jetzt so super viel unterwegs war. Weil gerade in Stuttgart war es auch so, dass ein paar von meinen Freunden halt auch außerhalb gewohnt haben und dann abends nicht so gut mitkommen konnten, weil sie nicht mehr gut nach Hause gekommen sind. Und da haben wir jetzt nicht so viel unternommen, was jetzt irgendwie lange gegangen wäre.
Vielleicht auch deswegen oder dass dir die positiven Konnektionen zum Alkohol irgendwo fehlen, dass du es deswegen nie so richtig
vielleicht, gern machst oder so. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt irgendwie was kompensieren muss. Also so jetzt, dass ich jetzt halt mehr in der Kneipe sitze und mehr feiern gehe und so, seit ich halt arbeite. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch so ein bisschen so dieser Effekt, dass man halt dann ja weniger Freizeit hat und die Freizeit, die man hat, dann halt auch irgendwie mehr ausnutzen will. Ja. Das ist halt klar, es beschränkt sich halt alles aufs Wochenende. Ja. Aber dann, ich muss ja auch nicht lernen oder Hausarbeiten schreiben oder so, sodass ich halt weiß, wenn ich jetzt samstagsabends feiern gehe und dann den ganzen Sonntag zu nichts mehr in der Lage bin, dann ist es nicht schlimm.
Ja, genau.
Solange ich halt montags morgens im Büro wieder die Leistung erbringe, die ich erbringen muss, ist es ja eigentlich in Ordnung.
Das stimmt. Wobei ich nicht weiß, ob es mit dem Freizeitkompensieren so gut klappt. Weil zum Beispiel Urlauber, siehe China oder so, die haben dann vielleicht 2 Wochen Urlaub und die bereisen dann einmal komplett Europa. Ob das wirklich besserer Urlaub ist, weiß ich nicht. Und so weiß ich auch nicht. Wenn man jetzt weniger Freizeit hat und die sich mehr vollstopft, ob das unbedingt wirklich besser ist.
Ja, das stimmt. Das ist so eine Sache, über die ich jetzt im Moment auch schon mal nachgedacht habe, weil ich ja jetzt gerade nicht feiern und nicht in die Kneipe gehen kann und auf einmal auch einfach super viel zu Hause bin. Das bin ich normalerweise nicht. Und da merkt man schon halt einfach irgendwie, dass man ein bisschen entspannter ist. So. Also ich empfinde das zwar normalerweise nicht als Stress, weil ich mir das ja selber so aussuche und halt auch jederzeit sagen könnte, Leute, ich komme heute mal nicht mit. Ne? Das ist halt überhaupt kein Problem. Aber trotzdem ist es so ein bisschen anstrengend irgendwann und das merkt man dann schon. Aber dadurch, dass ich halt das versuche, halt unter der Woche wirklich zu sagen, okay, bis 10 Uhr und dann ist Schluss, so, dann gehe ich nach Hause und dann gehe ich schlafen und ich trinke keinen Alkohol unter der Woche, hat das halt nicht so die krassen Auswirkungen.
Okay.
Ich glaube, das ist bei ein paar Leuten, die ich kenne, vielleicht noch ein bisschen stärker der Fall, dass die dann so nach 2 Wochen oder so dann auch mal sagen, Leute, ich brauche jetzt mal einen Abend für mich alleine, ne? Weil es einfach
nicht so. Ja, so ein Freizeitstress ist auch so ein modernes Phänomen allgemein.
Genau. Und wenn man das dann noch mit Alkohol kombiniert, dann wird es vielleicht auch noch krasser.
Ja, dann noch seine Pflichten nachzukommen, kann dann schwierig werden.
Ja. Aber ich kenne auch Leute, die halt irgendwie so unter der Woche immer lange machen und richtig viel getrunken haben und trotzdem am nächsten Tag im Büro super fit sind.
Solche Leute bewundere ich. Ich wäre auch gern so jemand, aber leider wird das gar nicht. Ich bin sowieso ein Spätaufsteher und dann noch mit Alkohol. Nee, das schaffe ich nicht.
Ich glaube auch, dass das nicht lange funktioniert.
Ich frage mich, ob die irgendwelche Tricks sagen, ob die nur so tun, als ob es denen so toll gehen würde oder ob die das wirklich so können.
Das weiß ich auch nicht. Also bei manchen Leuten frage ich mich dann echt, ob die dann vielleicht dafür am Wochenende irgendwie wahnsinnig viel schlafen oder so, um das irgendwie auszugleichen. Wobei man ja eigentlich auch immer sagt, so Schlafen nachholen, das geht eigentlich nicht auf, die Idee dahinter. Also Schlafmangel hat auf jeden Fall irgendwann negative Konsequenzen, wenn man es halt zu oft darauf ankommen lässt. Und mit dem Alkohol natürlich auch. Aber ich glaube immer, dass bei den Leuten irgendwann der Punkt kommt mit, weiß ich nicht, mit 40 Burnout plötzlich oder so. Wo die dann halt plötzlich merken, es geht halt auf gar keinen Fall so weiter. Ja. Also, dass sie dann halt irgendwie ein bisschen was zurückschrauben müssen. Ne? Und ich glaube, irgendwann rächt sich das. Irgendwann kann der Körper das dann nicht mehr so gut kompensieren.
Ja, wahrscheinlich. Wenn man sich auf Dauer Stress macht. Ja.
Oder die trinken dann super viel Kaffee. Um die Müdigkeit auszugleichen, ist dann auch wieder schlimm.
Das hilft aber auch nicht, das kann ich aus Erfahrung sagen. Wenn man sowieso mal viel Kaffee trinkt, dann, und vor allem der dehydriert ja teilweise noch mehr.
Ja.
Das macht keinen wirklichen Sinn. Da musst du schon irgendwie 10 Kaffees am Tag trinken. Und du hast am meisten noch so einen ekeligen Nachgeschmack, so morgens, wenn du dann so einen Saufabend hattest oder so. Und dann macht so ein Kaffee auch irgendwie nicht besser.
Hast du denn einen Katertrick? Also einen Anti-Katertrick?
Nein, ich stelle mich dem einfach wie ein Mann.
Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob es da wirklich irgendwie einen Trick gegen gibt. Ich glaube, dass es aber auch ganz gut ist, dass es einem dann am nächsten Tag auch mal schlecht geht, damit man dann halt auch drüber nachdenkt.
Und man es auch nicht zu oft macht und es nicht übertreibt. Ja.
Genau, also der Körper rächt sich dann da schon irgendwie so ein bisschen.
Es gibt ja so Kater-Killer-Getränke, aber die verlagern das Problem auch. Und dann geht es dir 2 Stunden gut. Aber dann wird es nochmal richtig schlimm, oder?
Ja, manche schwören ja auch auf das Konterbier, also einfach weiter trinken.
Das hilft sogar wirklich, aber es ist halt auch nicht immer so möglich, ne?
Hilft das echt?
Also, wenn man dann wirklich weiter trinkt, geht es einem wieder relativ gut, ja.
Das heißt, man steht dann auf und trinkt zum Frühstück keinen Kaffee, sondern ein Bier.
Ja, Richtig. Aber sollte okay. man auch, oder habe ich noch nie alleine gemacht, sondern nur mit anderen Menschen dann zusammen. Und dann wird es auch meist lustig. Vielleicht ist man einfach dann abgelenkt. Könnte
auch sein. Das kann auch sein, ja. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass man dann oft so das Bedürfnis hat, halt einfach sich dem auch so ein bisschen hinzugeben. So, ne? Dann halt zu sagen, okay, ich verbringe jetzt den ganzen Tag im Bett und ich liege jetzt irgendwie und ich leide so ein bisschen vor mich hin. Und
steigert man sich noch so ein bisschen herein.
Ich habe das nämlich zum Beispiel tatsächlich mal erlebt bei einem Freund von mir. Mit dem war ich irgendwie sonntags nachmittags so zum Kaffeetrinken verabredet. Ja. Und ich wusste, dass er am Tag davor feiern gegangen ist. Und ich habe schon irgendwie die ganze Zeit gedacht, so, ob das jetzt klappt, ne? Ob der nicht doch noch irgendwie kurzfristig absagt oder so. Und er hatte halt irgendwie vor, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen und danach mit anderen Freunden zusammen zum Sport zu gehen. Und ich dachte so, das war ein ambitionierter Plan für so einen Sonntag nach dem Feiern. Aber er hat es halt komplett durchgezogen und meinte halt so, mir ging es nach dem Feiern noch nie so gut wie heute.
Okay.
Und ich glaube, dass das halt echt damit zusammenhängt, dass er sich dann halt einen Plan gemacht hatte und halt aktiv war und irgendwie auch, also er war jetzt auch nicht super lange unterwegs und hat wahrscheinlich auch nicht so viel getrunken, wie wenn er jetzt am nächsten Tag frei gehabt hätte. Aber er meinte halt so, dass es tatsächlich ganz gut war, einfach zu sagen, so, ich verbringe jetzt meinen Tag so, wie ich ihn auch sonst vielleicht verbringen würde und lass mich jetzt nicht so gehen.
Ja, das hat er dann aber schon im Vorabend. Ach so, der wirklich erst am nächsten Morgen, weil er dann so einen Plan hatte, ist man dann einfach.
Nee, also da drin. Der Plan stand schon, bevor er feiern gegangen ist.
Okay.
Und ich habe mich schon gewundert, dass er dann überhaupt feiern gegangen ist, weil man ja nie weiß, was an so einem Abend passiert, ob man sich dann nicht vielleicht doch das irgendwie stimmt. mitziehen lässt und so den Absprung nicht findet. Ja.
Okay, dann hat er einen Absprung deswegen geschafft, weil er schon vorher einen Plan hatte. Und dann am nächsten Tag war es auch nicht so schlimm, weil man das gemacht hat, was man sowieso immer macht. Und man sich gar nicht darauf so fokussieren kann.
Ja, okay. Weil ich glaube, sonst neigt man immer dazu, sozusagen so, ja, ich bin halt heute verkatert, bei mir geht halt heute gar nichts. Und dann kann man damit auch schön alles erklären, warum man jetzt nicht das Haus verlassen will und warum man angeblich nichts machen kann an dem Tag.
Ja, das stimmt. Wenn es irgendwie geht, sollte man das versuchen, das zu vermeiden. Ne? Man ist so wirklich ganz schlimme Spezialfälle, wo man wirklich so nichts mehr machen kann, aber das ist schon die Ausnahme auf jeden Fall.
Ja, ich meine, Sport machen ist vielleicht auch ein bisschen krass, also das muss man ja dann nicht unbedingt an dem Sonntag machen, an dem Tag danach, aber zu sagen, okay, ich verabrede mich halt, wir waren halt irgendwie, weiß ich, am frühen Nachmittag verabredet.
Ja, bis dahin, also das sollte man eigentlich irgendwie schaffen.
Ja, genau. Ja, das ist schon. Also ich finde eigentlich, also bei mir habe ich immer das Gefühl, die größte Auswirkung ist halt einfach Müdigkeit. Also dass ich dann müder bin an dem Abend selber, aber auch am nächsten Tag.
Der Schlafrhythmus ist im schlimmsten Fall und sowieso komplett im Sack.
Ja.
Wenn man das Wochenende dann viel später schläft und dann kommt der Montag. Und
genau.
Dann ist ein Problem.
Das ist so ein bisschen ein Problem an diesem Freizeitausnutzen, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich halt regelmäßig meinen Schlafrhythmus komplett zerstöre am Wochenende. Ja. Also ich zwar genauso lange schlafe wie unter der Woche oder vielleicht nur ein bisschen länger, aber halt komplett zeitversetzt.
Ja.
Und wenn man halt irgendwie morgens dann wieder früh arbeiten muss, also der Montag ist manchmal ein bisschen hart, auch wenn man jetzt nicht so viel getrunken hat, weil das einfach dann jedes Mal wieder eine Umstellung bedeutet. Man sagt ja auch so, man soll eigentlich am Wochenende genauso aufstehen wie unter der Woche.
Ja, mach das mal, ne?
Ja, aber ich habe keine Lust, dass am Wochenende mein Wecker auch noch um 6:30 klingelt. Also das muss ich echt nicht haben. Aber ich glaube auch so, dass ich jetzt im Moment, dadurch, dass ich ja jetzt momentan im Prinzip nicht arbeiten muss und mir jetzt halt auf einen anderen eigenen Rhythmus so zugelegt habe, der natürlich ein bisschen nach hinten verschoben ist, glaube ich, dass ich, wenn ich irgendwann wieder regelmäßig ins Büro muss, dann genau diesen Effekt in der ersten Woche auch haben werde.
Das ist wahrscheinlich.
Ohne, dass ich jetzt irgendwie feiern gehen und Alkohol trinken kann, ne?
Es wäre doch mal eine Anregung, dass du deine Arbeitszeiten verschiebst, weil dein Biorhythmus genau so geht, wie er jetzt gerade tickt.
Ja, also theoretisch könnte ich das sogar auch, weil wir ja Gleitzeit haben.
Ja, okay.
Also das habe ich auch tatsächlich schon mal überlegt, ob ich einen Tag in der Woche irgendwie später anfangen soll, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass das eigentlich auch ganz angenehm ist, weil dann nicht mehr so viele Kollegen auch da sind und man sich halt irgendwie so ein bisschen mehr konzentrieren kann halt auf manche Sachen, die man macht. Aber irgendwie wollte ich mich dann auch nie so drauf festlegen, dass ich dann natürlich dementsprechend auch länger bleiben muss, weil man dann natürlich an dem Abend dann auch eingeschränkt ist in seiner Freizeit, wenn man halt länger im Büro sitzen muss.
Das kommt dazu, ja.
Ja, ja, und man muss ja auch noch irgendwann einkaufen gehen und Wäsche waschen und halt diesen ganzen Kram.
Vor der Arbeit kriegt man sowieso nichts hin, wahrscheinlich.
Nee, ich würde dann einfach länger schlafen.
Ja,
also ich bin halt normalerweise so gegen 8 im Büro, wenn ich jetzt um 9 im Büro wäre, das heißt, ich würde einfach eine Stunde länger schlafen. Das würde nichts ändern. Aber im Moment jetzt, wo ich zu Hause bin, stehe ich halt schon auf jeden Fall immer erst so gegen 8:30 oder so auf. Also eigentlich ist das vielleicht dann eher so mein natürlicher Rhythmus. Aber es ist eigentlich wäre das echt eine gute Zeit, um das einfach mal rauszufinden, wie der natürliche Rhythmus eigentlich ist. Wann wird man müde? Wann ist man wach? Aber manchmal werde ich auch einfach noch so ziemlich genau dann wach, wenn normalerweise mein Wecker klingelt. Also man merkt schon, dass man das dann auch irgendwie so drin hat. Ja, nach ein paar Jahren ist das irgendwie normal, dass der Körper dann irgendwie zumindest einmal wach wird und denkt, oh, du müsstest jetzt eigentlich aufstehen.
Ich glaube, im Alter wird es ja sowieso, dass man immer früher aufsteht, obwohl ich das so gar nicht nachvollziehen kann, aber das merkt man ja schon.
Kann ich auch von meinen Eltern auf gar keinen Fall bestätigen.
Nee? Okay.
Nee. Ich habe das Gefühl, also vor allem mein Vater schläft immer noch genauso aus am Wochenende wie früher auch. Oh, krass. Also das.
Aber auch bei einem selbst, also ich als Jugendlicher, so mit 16 Jahren oder so, vor allem wenn man da mal auch gefeiert hat oder so, da habe ich teilweise wirklich bis 1 Uhr oder so geschlafen.
Ja.
Das könnte ich jetzt auch gar nicht mehr selbst, wenn ich noch so besoffen wäre oder so. Immer so 10 Uhr, 11 Uhr ist einfach, wo man mal aufsteht, oder? Und das ist, glaube ich, denke ich, auch noch extremer im Alter. Ich weiß es nicht, aber.
Ich habe immer das Gefühl, ich habe halt total so diese Idee im Kopf, dass ich halt 8 Stunden Schlaf brauche.
Aber auch, habe ich mal irgendwo gelesen, so 8 Stunden ist immer gut, das Allerschlimmste 6 Stunden, alles darunter ist.
Genau, tot. Also ich merke das auch bei mir total unter der Woche, wenn ich arbeiten muss, wenn es mal nur 7 Stunden sind, dann merke ich schon einen Unterschied.
Bei 7 Stunden schon?
Ja, ja. Okay. Also 1 Stunde weniger, wenn ich irgendwie abends dann doch vielleicht nicht ganz so pünktlich nach Hause gekommen bin und dann schlafen gehe und dann immer so denke, ja, 7 Stunden sind auch okay. Ich merke das schon, also vielleicht nicht den ganzen nächsten Tag, aber zumindest dann morgens, wenn ich aufwache, dass ich, dann merke ich einfach so, du hast jetzt weniger geschlafen als sonst. Aber deshalb habe ich das halt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt vom Feiern nach Hause komme und es ist, weiß ich nicht, 5 Uhr morgens, dann habe ich immer die Idee, so, du musst jetzt bis 13 Uhr schlafen, damit du dann ausgeschlafen bist. Okay, das heißt nicht, dass ich das dann durchziehe. Ja.
Nee. Man chillt dann vielleicht noch so im Bett ganz entspannt. Das könnte man
ja, ich bin dann auch meistens wach. Aber meistens habe ich dann auch wirklich erstmal nichts vor bis nachmittags oder so. Und dann kann ich ja dann auch an den Gängen liegen bleiben. Aber ich stelle mir dann halt auch manchmal einfach einen Wecker auf, dann genau 8 Stunden später, weil ich so denke, das müsstest du jetzt eigentlich erreichen, damit du im gesunden... Also damit du halt genug Schlaf einfach bekommst.
Ja.
Aber ich glaube, wenn ich dann nichts getrunken habe, dann brauche ich die 8 Stunden dann eigentlich nicht. Also egal, ob das jetzt zeitversetzt
ist. Man sagt ja auch, das sind immer so 6 bis 8 Stunden. Vielleicht hast du dann schon ja ein bisschen Schlaf vorgeholt und brauchst dann am Wochenende nicht so unbedingt.
Ja, ich glaube, es kommt natürlich auch mal sehr darauf an, wie viel Energie man einfach am nächsten Tag braucht. Und es ist natürlich klar, dass ich an einem Arbeitstag mehr Energie brauche als an einem Tag, wo ich alleine hier zu Hause sitze, weil ich ja dann auch nur für mich selber verantwortlich bin, wohingegen ich auf der Arbeit natürlich auch einfach anderen Leuten gegenüber ja, was leisten muss.
Das stimmt.
Ja, das stelle ich mir halt schwierig vor, wenn man dann noch so Restalkohol im Blut hat.
Aber weil eine schöne Fahne noch und dann so ein bisschen Kundenkontakt,
das kommt
hochprofessionell.
Oh ja, auf jeden Fall. Aber ich stelle mir das auch krass vor, weil es dauert ja tatsächlich ziemlich lange, bis Alkohol abgebaut ist. Also eigentlich müsste man ja...
Es ist vielleicht immer interessant zu wissen, ab wann Alkohol wirklich weg ist. Ne? Wenn man so am nächsten Morgen, wie lange das wirklich noch im Blut ist. Man merkt es ja meist, man weiß aber nicht genau, ob das dann eher der Kater ist oder wirklich Restalkohol noch. Das ist immer interessant zu wissen. Ja.
Also ich glaube, bei manchen Leuten ist es vielleicht dann tatsächlich auch schon grenzwertig, wenn die sich dann ins Auto setzen und zur Arbeit fahren.
Ja. Ein Kollege hat sich da auch mal genau deswegen beim Ausparken völlig sein Auto zerdellt, weil der so nach dem Feierabend, also nachdem gefeiert wurde, am nächsten Morgen zurückgefahren ist und der anscheinend noch so gar nicht in der Lage dazu war.
Oh Gott, okay.
Das hat man echt nicht mehr so auf dem Schirm.
Ja, man denkt dann immer, wenn man geschlafen hat, ist es danach weg, so Rausch ausschlafen.
Ja, genau.
Aber man muss schon eine ganze Weile schlafen, damit es komplett raus ist, je nachdem, wie viel man so getrunken hat, ja.
Ich glaube, 0,1 Promille pro Stunde ist das, ne? Wobei das mit den ganzen Promille-Sachen ja auch immer ziemlich schwer messbar ist. Ne?
Genau, man weiß ja normalerweise auch gar nicht, wie viel Promille man jetzt eigentlich hat.
Es gibt ja diese Online-Rechner, die sind auch wenig vertrauenswürdig, wo man dein Gewicht eingeben kann und die Körpergröße, dann das, was du getrunken hast, und dann auch dein Alter, glaube ich. Ich hatte mal 3 große 0,5er Bier getrunken und hatte dann, glaube ich, noch so, dass ich Auto fahren durfte, auf jeden Fall. Also 0,4 Promille laut dem Rechner, wo ich dachte, so richtig vertrauen tue ich dem jetzt auch nicht wirklich.
Nee,
also,
nee.
Ich weiß nicht. Ja.
Ja.
Oder auch diese Leute, meist als Polizistin verkleidet, die dann in irgendwelchen Clubs oder so rumlaufen und fragen, ob du mal pusten willst.
Ja.
Oder für 2 Euro für so einen Alkoholtest zahlen musst. Da bin ich mir auch überlegen. Ist das wirklich so vertrauenswürdig? Ich weiß es nicht.
Ja, es gibt ja auch irgendwie so Überlegungen, in Autos so ein System quasi einzubauen, wo du halt immer erst pusten musst, bevor du losfahren kannst, damit du halt davon abgehalten wirst, betrunken zu fahren. Aber das erinnert mich jetzt auch gerade daran, dass ich war jetzt über Karneval mit meinem Vater für ein paar Tage in Estland Und da haben die irgendwie an dem einen Tag, wo wir da waren, war halt so ein Nationalfeiertag. Und da hatten die Leute halt alle frei und natürlich alles Mögliche unternommen. Und irgendwie haben sie dann verstärkt Alkoholkontrollen gemacht auf den Straßen.
Ist das da verboten? Ach so, wirklich nur für die fahrenden Leute?
Genau. Also die, das war halt einfach, glaube ich, weil natürlich das Risiko relativ hoch ist, dass die Leute an so einem Nationalfeiertag vielleicht auch tagsüber schon mal einen trinken und so und nicht so drauf achten. Und dann war natürlich auch im Winter, da fahren die Leute natürlich auch schnell mal mit dem Auto irgendwo hin. Ja. Und dann wurden wir halt auch angehalten, also sie haben es dann so stichprobenartig gemacht und mussten dann halt auch irgendwie erst mit dem Polizisten erklären, dass er halt mit uns Englisch sprechen müsste, war kein Problem. Aber irgendwie hatten die dann so ein, ich habe das selber noch nie gesehen, das war irgendwie so ein neuartiges Gerät, wo du zwar auch irgendwie reinpusten musstest, aber wo man nicht so ein Mundstück bekam, wo man so direkt reinpustet, sondern das hatte halt quasi so eine Öffnung, in die man reinpusten musste.
Okay.
Und das funktioniert irgendwie nur, wenn man halt so richtig kräftig auf eine ganz bestimmte Art und Weise da reinpustet. Und irgendwie hat der Polizist wusste dann auch nicht so richtig, wer das halt erklären soll auf Englisch. Und mein Vater hat es halt irgendwie 5-mal versucht und es ging halt nicht. Okay. Hat halt, also das Messgerät hat halt einfach nichts angezeigt. Und ich saß halt daneben und ich musste die ganze Zeit so lachen, weil ich das so lustig fand. Und der Polizist konnte sich wahrscheinlich schon denken, dass wir halt als Touris Vater und Tochter zusammen unterwegs, dass wir jetzt nicht unbedingt die Kandidaten dafür sind, wo der Fahrer besoffen am Steuer sitzt. Und dann musste er aber natürlich seine Kontrolle da durchziehen und hat dann halt irgendwann gesagt, wir sollen halt irgendwie ein Stück weiterfahren. Da stünd jemand anderes, der eine andere Art von Messgerät hätte.
Okay.
Aber auch da hat es irgendwie wieder mehrere Versuche gebraucht. Und dann immer diese Beschreibungen so, sie müssen so und so da reinpusten. Alles auch so gebrochen im Englisch. Ja, und letztendlich stellte sich dann raus, mein Vater hatte halt 0,0, hatte nichts getrunken, alles cool. Aber in Estland ist es, ich glaube, es ist tatsächlich immer noch so, dass sowieso für alle Fahrer 0,0 gilt.
Okay, so krass, ja.
Und, aber es war einfach irgendwie total lustig so, weil das war jetzt auch nicht so dieses Übliche, dass du nachts irgendwie von einer Party nach Hause fährst und dann halt da, wo der Club ist, halt mal ein Polizist steht, sondern so völlig am helllichten Tag. Man hat auf gar keinen Fall irgendwie schon ein Bier getrunken und dann gerät man in so eine Kontrolle, ja.
Ich glaube, ich bin noch nie von Alkohol kontrolliert worden.
Ich habe das auch
oder auch einen Drogentest noch nie.
Ja. Doch, ich habe das ein, zweimal mitgekriegt. Bei uns in Mönchengladbach, bei meinen Eltern in der Nähe, war früher so ein Club, der war, ja, das war eher so ein bisschen so ein Assi-Club. da haben wir aber auch mal so eine Vor-Abi-Party gemacht, weil das halt relativ günstig war da. Und da an der Straßenecke, da standen früher öfter mal Polizisten dann nachts, weil das halt so ein typisches Ding war, wo halt so die Jugendlichen, die gerade einen neuen Führerschein haben, dann halt mit dem Auto hinfahren und dann halt einen trinken und so. Da ist die Chance halt relativ hoch, jemanden zu erwischen. Und das war auch immer so was. Meine Freunde haben halt schon ganz oft zu mir gesagt, du wärst eigentlich so die perfekte Fahrerin, weil du trinkst halt eh nichts. Aber leider hasse ich ja Autofahren.
Das ist echt ungünstig. Das wäre der größte Vorteil bei so einer Konstellation.
Ja, ich könnte mich wahrscheinlich sehr beliebt machen, indem ich einfach sagen würde, ich komme mit, ich fahre ja auch mit, aber ich fahre dann.
Weil ich glaube, das Schlimme ist, wenn man wirklich der Fahrer ist, man muss so lange da bleiben, wie der letzte Betrunkene noch will.
Und ja,
das ist, glaube ich,
noch
was ganz anderes.
Darauf hätte ich dann, glaube ich, auch wieder keine Lust. Weil wenn ich dann halt irgendwie doch im Laufe des Abends merke, dass ich früher nach Hause will, dann möchte ich auch einfach gehen können. Aber gerade hier in Dortmund kommt man ja eigentlich auch überall gut dann mit dem Nachtbus oder mit dem Taxi oder so weg. Ja. Also ich kenne hier eigentlich niemanden, der irgendwie mit dem Auto zum Feiern fährt.
Ja, das stimmt.
Das kommt echt extrem
selten
vor.
Wenn man nicht von außerhalb kommt, ja.
Ja, wir machen das halt meistens so, dass wir dann halt uns mit mehreren Leuten ein Taxi teilen. Und dann ist das halt auch okay, wenn das dann für jeden mal 5 € kostet oder so, ne? Aber je nachdem, wenn man halt so auf dem Land lebt, so dieses typische Dorfdisco-Ding, da ist natürlich ganz cool, wenn man einen dabei hat, der freiwillig alle nach Hause fährt.
Gab es bei uns, glaube ich, tatsächlich so gut wie nie. Wir mussten uns immer das Taxi nehmen. Das war sehr ärgerlich.
Ja.
Ja. Aber wusstest du, dass man bei Alkoholkontrollen nicht pusten muss?
Nee.
Du kannst das verweigern.
Und dann machen sie einen Bluttest.
Dann können die, wenn die eine vernünftige Vermutung haben, also die können nicht einfach aus dem Bauch heraus sagen, jo, wir machen dann jetzt einen Bluttest, komm mit aufs Revier.
Okay.
Die müssen schon eine begründete Vermutung haben, dass du Alkohol konsumiert hast.
Okay.
Ja,
ja, ich meine, meistens merkt man das ja auch. Ne? Und die suchen sich ja auch die Leute bei den Stichproben auch schon relativ gezielt aus.
Ja.
Also ich habe es auch oft mitgekriegt, so bei Festivals, wenn du dann halt nach Hause fährst, ne, und dann halt die Strecken, wo dann alle vom Festival zurückfahren, da wird ganz viel kontrolliert, aber halt auch mehr auf Drogen als auf Alkohol.
Ja.
Und da picken die sich schon gezielt die Leute raus, wo sie das Gefühl haben, da könnte was sein. Und da sind, glaube ich, Männer grundsätzlich eher...
schon ist das einfach so, ja.
Ja, die werden schon mal eher kontrolliert. Aber das fand ich auch total verrückt, weil meine Schwester hat in Holland studiert und hat aber anfangs in Belgien gewohnt. Und in Belgien ist halt Gras nicht legal, oder war es zumindest damals nicht, aber in Holland natürlich schon. Und sie hat da halt direkt an der Grenze gewohnt. Und da war es wohl tatsächlich manchmal so, dass in den Linienbus, der dann über die Grenze fuhr, dann die Polizei eingestiegen ist. Und dann halt, wenn sie nach Belgien wieder reingefahren sind, dann die belgische Polizei kontrolliert, ob die Leute was gekauft haben in Holland. Und das war irgendwie komisch, weil es war für sie ja ihr ganz normaler Weg nach Hause im Bus. Und sie hat halt wirklich, ja, also das Haus, in dem sie gewohnt hat, war so eins der ersten Häuser hinter der Grenze. Also im Prinzip hat sich das angefühlt, als wäre das noch in Holland. War halt billiger, da zu wohnen. Und dann sind die aber tatsächlich wirklich zum Teil mit Hunden eingestiegen.
Das ist echt ein komisches Gefühl, so auf einem klassischen Weg nach Hause.
Ja. Naja, aber bei Alkoholkontrollen ist natürlich halt auch nochmal wichtiger zu gucken, dass die Leute eigentlich halt selber die Vernunft entwickeln, sich gar nicht ans Steuer zu setzen, wenn sie was getrunken haben.
Doch diese WM oder EM Autokurses, die es dann so nach so einem Sieg gibt oder nach so einem gewonnenen WM-Finale oder sowas, wurden da eigentlich Tests gemacht, weil ich glaube, da ist wirklich jeder Zweite, der da mitfährt, komplett besoffen, würde ich
sagen. Wahrscheinlich ist das schon wieder fast so eine Ausnahmesituation, dass man da kaum Kontrollen sinnvoll machen kann.
Wahrscheinlich wird das da einfach ein Auge zugedrückt, weil das einfach...
Ja, dabei ist es halt echt super riskant. Also man sagt ja auch, dass so bei den... es gibt ja zum Teil in manchen Kulturen halt auch so bei Hochzeiten diese Autokurse.
Ja, okay, stimmt.
Und die trinken ja zum Teil gar nichts, also weil die Muslime ja meistens auch gar nichts trinken. Aber allein dieses so auf dichtem Raum, alle fahren hintereinander her, alle sind irgendwie ausgelassen, alle hupen und so, das ist allein schon gefährlich. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass die deutschen Fußballfans dazu natürlich noch alle irgendwie alle was Intus haben,
ja,
das ist schon krass. Aber ich glaube auch sowieso, dass diese ganze Fußballszene, dass das sehr anstrengend ist, wenn man da irgendwie Polizist ist oder so oder Ordner im Stadion oder so, weil die natürlich alle was trinken. Ne? Gerade so die, die dann halt mit der Bahn oder mit dem Shuttlebus oder so zum Stadion fahren.
Ja. Es gab ja mal in der Champions League und in der Europa League ein Alkoholverbot. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, dass man nur noch in der Bundesliga und im DFB-Pokal trinken darf.
Okay.
Ich glaube, das gibt es auch schon nicht mehr, weil Russland da irgendwie das durchgesetzt hat, dass man es... Es ist jetzt auch alles nur hören, sagen, das weiß ich nicht genau, aber...
Ja, also ich glaube, wenn man das in der Bundesliga versuchen würde, das würde dermaßen nur Proteste geben.
Das glaube ich auch.
Versucht man im deutschen Fußballfan sein Bier zu verbieten. Das geht auch gar keinen Fall.
Momentan mit dem deutschen Fußballfan sein Fußball verbieten.
Ja, ja, das war ja auch schon krass, gerade hier in Dortmund. Aber das erinnert mich auch gerade daran, ich bin, als die EM in Frankreich war.
Wann war das denn?
War das EM 2016? Ja.
Okay.
Genau. Da bin ich einmal mit einer Mitfahrgelegenheit mitgefahren von Leipzig nach, ich musste nach Mönchengladbach und irgendwie habe ich dann mit dem Typen geschrieben und er meinte so, ja, wir lassen dich halt irgendwo auf der Strecke raus, dann kannst du den Rest mit dem Zug fahren. Und das war schon irgendwie lustig, weil die haben dann schon in der Beschreibung, wo der halt diese Fahrt angeboten hat, hat er irgendwie schon geschrieben, er fährt mit einem Kumpel zur EM. Und würde sich freuen, wenn jemand mitfährt, der sich auch für Fußball interessiert. Und ich meine, ich komme halt aus Mönchengladbach, ich bin halt auch irgendwie mit Fußball so mehr oder weniger aufgewachsen und bin halt auch so ein bisschen Fan von Borussia Mönchengladbach und so. Und dann gesagt, okay, ich steige mit ein. Und dann war das Lustige, dass der Fahrer selber auch Gladbach-Fan war und sein Kumpel, der dabei war, war riesen Dortmund-Fan. Und das war genau in dem Zeitraum, wo ich schon wusste, ich ziehe demnächst nach Dortmund und habe das dann erzählt und er denkt so, oh cool und so, voll neidisch und so, dann kannst du immer ins Stadion gehen. Ich so, nee, ich gehe eher in Gladbach ins Stadion. Aber auf jeden Fall haben wir dann wirklich irgendwie diese ganze Fahrt über nur über Fußball geredet. Und ich hatte halt relativ viel Gepäck dabei, weil ich irgendwie für eine längere Zeit auch nach Gladbach gefahren bin. Und das Problem war aber, die hatten den kompletten Kofferraum voll mit Dosenbier. Und der macht so den Kofferraum auf und meint so, sorry, keine Chance für dein Gepäck, du musst es irgendwie mit nach hinten auf die Rückbank nehmen. Weil die halt wussten, dass in Frankreich der Alkohol so mega teuer ist.
Okay.
Ja, und es war super witzig mit den beiden. Und dann haben die mich irgendwo in Wuppertal oder so, haben die mich dann rausgeschmissen, dann bin ich mit dem Zug weitergefahren und dann meinten sie noch so, ja, du kannst eigentlich auch mitkommen nach Frankreich, es gibt noch Tickets. Und ich so, nee, also das ist mir jetzt so ein bisschen zu spontan irgendwie. Und ich habe dann irgendwie, ich weiß noch, dass der eine, der Gladbach-Fan, der hat mich irgendwie, glaube ich, ein halbes Jahr später oder so dann nochmal angerufen, weil er auf dem Weg war nach Gladbach zu einem Spiel und wissen wollte, wo er denn gut parken könnte, ob ich einen Tipp für ihn hätte. So. Seitdem habe ich auch nichts mehr von denen gehört. Aber es war super lustig. Ich werde nie vergessen, wie ich diesen Kofferraum aufgemacht habe. Und alles war voll mit diesen Billig-Dosenbier. Ja.
Das ist ein geiler Anblick, ja.
Ja, ich weiß nicht, was die vorhatten für ein Wochenende in Frankreich, aber die hatten dermaßen vorgesorgt. Und dann fand ich es noch lustig, dass ich dann später noch gelesen habe, das war ja die EM, wo auch Island so erfolgreich war.
Ah, das war das, okay.
Genau, und da waren ja so viele Isländer auch tatsächlich mitgereist
nach Frankreich. Diesen geilen Jubel dann auch, ne?
Genau, und für die Isländer war Frankreich halt super billig, was den Alkohol angeht.
Ah, okay.
Weil das in Island ja auch so stark besteuert ist und die halt auch diese speziellen Alkoholläden haben und so. Und die haben sich da wohl auch irgendwie dermaßen volllaufen lassen. Und ich dachte nur so, was denken die, wenn die nach Deutschland fahren und hier in Dortmund in der Kneipe ein Bier für unter 2 Euro kriegen oder so. Ne?
Das ist ja schon, lustig,
ist
ja.
Schon echt krass. Ja, aber... Da, also in Island ist es halt tatsächlich so, dass du im Supermarkt kriegst du halt nur so Lightbier.
Was heißt Lightbier? Wirklich auch weniger Prozente?
Ja, genau. Okay. Ich glaube, da gibt es auch eine fest definierte Grenze, wie viel Prozent das haben kann. Ich weiß jetzt nicht, wo die liegt. Und alles andere, alles was mehr Prozente hat, kriegst du halt nur in diesen staatlichen Alkoholläden. Okay. Und die sind halt auch, die dürfen keine Werbung machen. Die haben auch, die Schaufenster sind komplett mit so einer Folie verklebt. Also Alkohol soll da halt einfach so im Alltag gar nicht vorkommen eigentlich.
Und ja, wieso nicht?
Ja, und muss auch 20 sein, um Alkohol trinken zu dürfen. Und für die
20? Also nicht 18 oder 21, sondern 20.
20, ja. Oder Zahl. War zumindest vor ein paar Jahren noch. Ich weiß nicht, ob sich das mal geändert hat. Und du brauchst halt so einen speziellen, ja, so eine Art Ausweis für diesen Laden. Also so ein bisschen wie wenn man hier in den Großmarkt geht.
Okay.
So eine Art Mitgliedskarte. Und wenn du betrunken bist, wirst du nicht bedient in dem Laden.
Okay, ja, das ist gar nicht so schlecht wahrscheinlich.
Ja. Also das ist schon krass geregelt. Aber da ist es mit Zigaretten auch so ein bisschen ähnlich. Die kannst du zwar auch so an der Tankstelle oder so kaufen, aber irgendwie ist da so ein bisschen so ein Tabu drauf. Also es ist halt auch teuer. Und ich habe das irgendwie ein paar Mal mitgekriegt, dass dann halt immer, wenn jemand in der Tankstelle sich Zigaretten kaufen wollte, dass sie dann halt aus so einem Hinterzimmer geholt werden.
Okay.
Und man so ein bisschen das Gefühl hat, so das wird so heimlich verkauft. Also derjenige will das gar nicht so zugeben, dass er gerade Zigaretten kauft.
Auch manchen Gesellschaften viel verrufen oder so.
Genau.
Auch in Amerika ist es ja teilweise so, dass man gar nicht denkt, dass irgendwie ein Akademiker oder so rauchen würde.
Aber
das ist teilweise so komplett als Assi angesehen wird oder so.
Ja. Aber daran sieht man halt irgendwie schon, dass es halt extrem davon abhängt, wie das halt in der Kultur geprägt wird. Und ich glaube, mit dem Alkohol kann man es theoretisch auch so hinkriegen, dass es halt viel weniger normal ist, indem man es halt mehr tabuisiert.
Ja.
Auf der anderen Seite ist das vielleicht auch wieder irgendwie übertrieben. Aber man merkt ja auch schon viel Unterschiede dadurch, dass ja zum Beispiel jetzt auch im Fernsehen im Prinzip nicht mehr getrunken wird. Also zumindest nicht in irgendwelchen Shows oder so.
Ist das, ja, okay. Ja, das stimmt. Das ist schon immer nicht mehr.
Also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir im Studium haben wir mal einen Ausschnitt gesehen aus so einer Literatursendung, irgendwie aus den 80ern, irgendwie so das literarische Quartett oder sowas.
Ja, da wurde noch geraucht und so weiter.
Genau,
und so fort.
Das war richtig krass. Das war irgendwie eine Sendung, da war dann Günter Grass zu Besuch. Und wir haben halt nur den Anfang davon gesehen und das fing halt wirklich damit an, dass dann halt so eine Frau reinkam mit so einem Servierwagen, die dann halt erstmal gefragt hat, Herr Grass, was wollen Sie denn trinken? Und Günter Grass bestellt sich halt erstmal ein Bier und einen Schnaps und eine Zigarre.
Das könnte man heute echt nicht mehr im Fernsehen sehen. Das ist schon echt cool.
Und das lief halt irgendwie um, weiß ich nicht,
damals war das
literarische
Quartett ja noch so eine richtig gute Sendung und heute ist es ja... Jetzt sowieso komplett durch, ne?
Ja, ich weiß gar nicht,
auf jeden Fall sind da zwei abgesprungen oder so. Ne?
Ja, ich weiß auch nicht, ob es das war. Es war auf jeden Fall eigentlich eine sehr intellektuelle, tiefgründige, anspruchsvolle Literatursendung. Und dann sitzen die da aber, Günter Grass und der Moderator sitzen da und kippen sich einen Schnaps nach dem anderen. Aber vielleicht war das für die Diskussion auch ganz förderlich. Also ich kann mich jetzt an den Inhalt nicht mehr erinnern, aber vielleicht ist es jetzt heutzutage auch schwieriger, dann mal von Günter Grass irgendwie so ein krasses Zitat zu kriegen. Also ich meine,
das stimmt. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Es ist sowieso die ganzen glattgebügelten Kommentare in vielen Shows und auch Fußballer oder so.
Ja, furchtbar.
Ja, das ist schon...
Beim Fußball finde ich das ganz schlimm. Ja. Wenn man da so junge Männer sieht, so Anfang 20, und die drücken sich aus auf eine Art und Weise, wo du genau weißt, das haben die auswendig gelernt.
Ja, das ist echt schade.
Und da frage ich mich auch immer, ob die halt auch wirklich so ganz strikt keinen Alkohol konsumieren.
Also, die FC Bayern, der trinkt ja auf dem Oktoberfest auf jeden Fall Alkohol, ja, also ein Maß oder so. Und Ribéry war doch damals abgelichtet, der hat ein alkoholfreies dann getrunken.
Ja, okay. Ja, ich weiß ja, dass es in früheren Fußballergenerationen auf jeden Fall schon so war, dass die immer viel getrunken haben.
Da gab es ja auch so richtige Legenden teilweise drumherum.
Genau, Günter Netzer ist ja zum Beispiel bekannt dafür, der hatte auch tatsächlich einen Club betrieben in Mönchengladbach damals. Und auch von der WM 54 ist auch bekannt, dass die da in der Schweiz immer schön sich ein Bier im Hotel abends.
Ja, 54 war sowieso noch alles anders, aber was den Leistungssport betrifft, da konntest du natürlich gar nicht Leistungssport richtig nennen.
Nee, genau. Das war natürlich eine ganz, ganz andere Welt als jetzt. Aber ich stelle mir das, ich finde die Vorstellung irgendwie schwierig, dass da so viele junge Männer angeblich irgendwie nie was trinken.
Ich glaube, wenn das doch mal passiert im größeren Rahmen, hat das schnell Konsequenzen, kann ich mir vorstellen.
Ja, so Partys und sowas geht halt, glaube ich, eigentlich gar nicht.
Die opfern halt schon relativ viel, um das zu sein, was sie sind.
Ja, ist glaube ich, ein krasses Leben. Ich stelle es mir schwierig vor, dann halt irgendwie noch so Freundschaften aufrechtzuerhalten zu anderen Leuten im gleichen Alter, die was anderes machen, die dann irgendwie studieren oder so.
Zum einen aus diesem Grund und dann auch zum anderen, weil die viele noch Fame abgreifen wollen wahrscheinlich auch.
Ja. Ja, das ist natürlich auch heutzutage auch noch ein krasserer Faktor als noch vor ein paar Jahren, ne, wo man sich jetzt so schön selbst darstellen kann, auch über soziale Medien und so. Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon eine ganze Menge Aspekte beleuchtet von diesem Thema. Fällt dir noch irgendwas?
Ja, noch eine kernige Abschlussfrage. Was ist dein Lieblingsbier?
Oh Gott, das kann ich irgendwie überhaupt nicht beantworten.
Ist auch schwierig, ja.
Weil ich dann irgendwie doch nicht so echt so wahnsinnig gerne Bier trinke. Ja. Ich kann mich noch dran erinnern, dass ich mal in Estland so ein Craft-Bier getrunken habe. Das war so ein, das war wie mit Roggen mit verarbeitet. Das fand ich sehr geil. Ich weiß leider nicht mehr, wie das hieß. Es war aus irgendeiner ganz kleinen Brauerei. Das gab es in so einem Restaurant zu irgendeinem Essen dazu. Das hat auch perfekt zu diesem Essen gepasst. Also das war halt tatsächlich...
Ein Schwarzbier dann in der Art so.
Genau, es war so ein dunkles. Das war richtig geil. Aber ja, ich habe auch schon andere Biere getrunken, die mir ganz gut geschmeckt haben. Aber ich merke mir sowas dann auch nicht. Was ist dein Lieblingsbier?
Das ist eigentlich gar nicht so leicht, ne? Aber am öftesten trinke ich momentan tatsächlich, traurigerweise muss ich das als Dortmunder sagen, Krombacher. Irgendwie gibt mir das so ein Gefühl von Heimat oder so, ich weiß auch nicht.
Ich glaube, ich mag eigentlich, wenn dann am liebsten so ein Weizenbier. Also ich trinke auch öfter mal so ein alkoholfreies Weizen. Und das dann tatsächlich...
Das habe ich noch nie getrunken.
Okay.
Ein alkoholfreies Bier ist sowieso schwierig. Beim Weizen weiß ich nicht, wie es schmeckt, aber...
Also ich finde, alkoholfreies Weizen ist näher am Original als alkoholfreies Bier.
Ja, okay.
Wobei es dann wahrscheinlich auch extrem auf die Marke ankommt.
Das stimmt.
Aber beim, also so ein alkoholfreies Weizen trinke ich tatsächlich gerne. Also da würde ich dann wirklich tatsächlich auch sagen, dass es um den Geschmack geht, weil sonst könnte ich da ja drauf verzichten und müsste nicht die alkoholfreie Variante trinken.
Das stimmt.
Ja. Ich habe aber auch einfach noch gar nicht so wahnsinnig viele Biersorten probiert. Also es ist schon irgendwie ganz spannend, wenn man so im Urlaub ist, dann halt aus dem Land mal was Heimisches zu probieren.
Das stimmt. Und so Craft-Biers, muss ich auch ehrlich sagen, so richtig schmecken die meisten ja nicht. Das sind meistens so relativ exotische Sorten und die haben dann alle so einen bestimmten Geschmack im Mund. Ich kann nicht so richtig beschreiben, aber...
Ja. Ich weiß noch, hier in Dortmund gibt es ja einmal im Jahr dieses Festival der Bierkultur, wo man dann irgendwie immer so 0-1er Biere probieren kann. Da sind auch mal ganz viele Internationale dabei. Und da habe ich dann auch mal so 2-3 Sachen probiert. Das ist mir dann aber auch manchmal einfach irgendwie zu abgedreht. Also ich muss jetzt kein belgisches Schokoladenbier trinken.
Weil belgisches Bier ist an sich richtig geil. Ich weiß nicht genau, wie dieses eine heißt. Aber natürlich kein Schokoladenbier. Das hört sich schon ziemlich crazy an. Ne?
Ja, belgisches Bier hat aber meistens so mega viel Alkohol. Ne? Das ist ja schon fast näher am Wein, was das
angeht. Da gibt es teilweise so verschiedene Abstufungen. Ne? Wenn du dann dieses Triple-Dingsbums trinkst, dann geht das richtig ab.
Ne? Ja, also haben wir so ein paar Sachen dann mal probiert. Manche fanden das dann total geil, aber ich finde jetzt... Bier muss jetzt nicht unbedingt nach Frucht oder nach Schokolade schmecken.
Das wird dann sehr schwierig.
Ja. Ja. Okay. Gut. So, ich glaube, wir können das an der Stelle dann auch beenden. War jetzt vielleicht so ein bisschen chaotisch zum Teil, aber das passt vielleicht zum Thema. Es war vielleicht tatsächlich ein bisschen wie ein Kneipengespräch. Ohne dass wir trinken hier nur Kaffee und Wasser. Aber trotzdem, also ich freue mich auch schon wieder auf Kneipen und auf Partys.
Oh ja.
Auf jeden Fall. Wir wissen zwar noch nicht, wann das wieder geht, aber umso besser wird es dann. Okay, dann vielen Dank deinen Input zu dem Thema.
Vielen Dank für die
Einladung. Und falls du nochmal neue Aspekte zu der spannenden Theorie rausfindest, können wir das auch gerne nochmal fortsetzen.